Aber Nüsse knacken tun sie, egal wie sie aussehen oder Wasser kochen. Kunsthandwerk und Industriedesign oder sowas, die haben einen Hauptzweck und zusätzlich werden sie noch verschönert. Aber Tattoos haben nur den Zweck zu verschönern.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Der Tattoo-Anwalt, Nadelkunst und Paragraphen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur letzten Episode vor der Sommerpause. Ja, richtig gehört, ihr müsst ein bisschen ohne mich auskommen. Am 4.7. geht's dann weiter mit Recht interessant. Was ihr aber weiterhin aufs Ohr bekommt, durchgehend, sind Menschen im Rechtsstaat, Hashtag mir. Und die neue Serie zum Grundgesetz läuft auch ungebremst durch sozusagen. Und apropos, weil ich gerade dabei bin, es haben mich ein paar von euch angeschrieben und gefragt, warum es keine neue Episoden Plaudern mit Patsch mehr gibt. Die gibt's schon. Lest die Beiträge auf Social Media. Dann brauche ich euch nicht allen einzeln antworten. Wir haben jetzt einen eigenen Kanal. Und damit ihr den findet, heißt er Plaudern mit Patsch. So, jetzt zur aktuellen Ausgabe. Ihr könnt euch denken, worum es geht. Beim Thema Tätowierungen fragen sich die meisten wahrscheinlich, wie viel Farbe, aber nicht wie viel Recht eigentlich in so einem Tattoo steckt. Leute, mein heutiger Gesprächspartner wird uns viele kleine thematische Nadelstiche im Bereich des Urheberrechts versetzen, und zwar so, dass es unter die Haut geht. Und richtig bunt wird's obendrein. Und natürlich schmeiße ich auch ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber die konnte ich mir jetzt echt nicht verkneifen. Fakt ist, und deswegen sprechen wir heute drüber, Tattoos sind wahnsinnig beliebt und inzwischen mitten in der Gesellschaft angekommen. Und auch unter so mancher Rube versteckt sich ein kleines Kunstwerk, das dort vielleicht keiner vermutet. Und während die meisten von uns sich nur mit der Auswahl des Artists oder des nächsten Motivs befassen, hat sich Dr. Lars Rieck, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und für gewerblichen Rechtsschutz, mit einer ganz anderen Seite des Tätowierens befasst, nämlich mit der rechtlichen. Und er hat sich selbst so eine Art Alleinstellungsmerkmal in Deutschland geschaffen, würde ich sagen. Und das, obwohl er eigentlich nie Anwalt werden wollte. Wir sprechen darüber, wie und warum aus so einer kreativen Idee ein Tattoo manchmal ein Fall für die Justiz wird. Denn im Tattoo-Studio geben sich quasi Recht und Kunst täglich die Hand. So, das geht unter die Haut, der musste jetzt nochmal sein. Und jetzt steigen wir ein. Lieber Lars, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Vielen Dank für die Einladung und ein kraftvolles Moin aus Hamburg. Ich freue mich.
Und ich habe mich eben schon gefreut über das Bild, das hinter dir hängt. Das können jetzt unsere Lauscher nicht hören, aber alle, die auf YouTube mal vorbeigucken, das sieht ja steil aus. Hast du selber gemacht, das Foto?
Welches Bild meinst du denn? Also ich habe hier zum einen Horst Streckenbach.
Den habe ich gar nicht gemeint, sondern das
da habe ich die Reeperbahn, hier habe ich Christian Wahrlich, da habe ich ein Unikat von Heinz Grind, Tätowierer. Streckenbach ist so ein Pionier sowohl im Tattoo-Bereich als auch im Piercing-Bereich. Er hat zusammen mit Manfred Kurs das Barbell-Piercing quasi erfunden, was man da auch so ein bisschen sieht aus seiner Zunge. Also dieses Stäbchen mit den Kugeln an den beiden Enden.
Ja, das der eine oder andere von uns auch kennt. Ich habe natürlich 15 Jahre in Hamburg gelebt und deswegen natürlich auf die Reeperbahn.
Ja, kleine Fotomontage da.
Ja, super, super cool. So, Lars, bevor wir einsteigen, kleine Fangfrage. Kannst du sofort und ohne nachzuzählen sagen, wie viele Tattoos du hast?
Also die immer richtige Antwort lautet, glaube ich, zu wenige.
Ja, auch. Aber
ansonsten, ich darf nicht durchzählen, müssten so ungefähr 20 sein. Je nachdem, wie man zählt, weil ich noch so ein paar kleine Gap-Filler habe, also so kleine Tätowierungen, wo noch Platz war und so weiter. Ja, so 20.
Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich wurde das kürzlich in einem LTO-Interview gefragt. Die Antwort hat es dann nicht ins Interview geschafft, ins Veröffentlichte. Aber ich lag komplett daneben. Ich muss dann wirklich nochmal nachzählen. Und ich finde, du musst ja so zählen, wie sie entstanden sind. Also wenn das mal, ich habe auch zwischendrin so einen kleinen Anker, der ist jetzt weg im Sleeve, aber der zählt natürlich. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber bei mir waren es irgendwas um die 30. Da bin ich selber erschrocken, weil so übers erste Nachdenken dachte ich so, naja, so 8. Und dann fiel mir aber ein, ja, das hast du vergessen, das hast du vergessen. Also, wir sind beide keine Anfänger, könnte man sagen. Ich muss das natürlich fragen. dein, also das Lieblingstattoo, das du hast, mein Lieblingstattoo, ist das Organ der Rechtspflege. Vielleicht ja.
Für diejenigen, die uns sehen können, ich halte jetzt gerade meinen rechten Unterarm in die Kamera und da steht Organ der Rechtspflege drauf.
Ich finde es ganz großartig. Deswegen, wenn ihr es nur hört, guckt auf jeden Fall ganz kurz nochmal auf YouTube rein, damit ihr es seht. Warum hast du dich für diesen Begriff entschieden? Ich mag ihn ja sehr.
Ja.
Aber es wird eine Geschichte geben dazu. Teil die mit
uns. Also es war nicht mein erstes Tattoo. Ja, das habe ich so Mitte der 90er bekommen. Aber es ist für mich so eine Art, ja, Selbstreflexion und Selbstakzeptanz und auch so ein bisschen Selbstbestätigung, was eigentlich so meine Rolle oder unsere Rolle als Anwältinnen und Anwälte in dem ganzen Rechtsapparat ist. Es gibt Paragraph 1 BRAO, da steht drin, der Anwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege. Aber das ist es auch irgendwie. Ne? Also viel mehr wird nicht über uns gesagt und das ist dann so der Interpretation offen, was das eigentlich bedeuten soll. Und ich fand es immer irgendwie so ein bisschen lustig, dass ich da so wie Nosferatu oder Graf Zahl mit meiner Robe um und dem Ellenbogen voraus in den Gerichtssaal stürme. Einspruch, euer Ehren. Nein, Spaß beiseite. Ich fand es einfach lustig. Manche Leute stören sich an der Schriftart. Das ist keine Frakturschrift, aber es sieht so ein bisschen so aus. Es soll halt so an diese ganzen ja Jura-Zeitschriften, die auch gerne in diesen alten Stilen gehalten sind, erinnern. Und deswegen habe ich es so ausgeführt. Manche Leute denken auch, wenn sie mich sehen, oh Gott, das ist jetzt hier irgendwie ein Zivilbeamter oder irgendwie sowas von der Kriminalpolizei. Aber nee, ich will damit quasi ja meine eigene Rolle als Anwalt so ein bisschen zeigen und auch akzeptieren und ja mich damit selbst bestätigen.
Ich finde das Tattoo mega gut und Frakturschrift ist es nicht. Witzigerweise wurde mir schon ganz oft gesagt, ey, was hörst denn du da für eine Band? Gemeint waren die Broilers.
Oh ja, schlimm.
Ja, aber ne, wenn
nein,
du
nein, halt nein, auf also, das war natürlich ironisch gemeint, aber die Leute ja hören einfach irgendwas und haben sofort die Schublade offen und rein damit.
Nein, wegen dem Schrift, wegen des Schriftzugs
der
gewählten
genau,
Schriftarten.
Genau. So. Das wurde mir auch vorgeworfen. Also wie können Sie das denn in dieser Schriftart? Und da wurde ich sofort irgendwie in eine Schublade rechts einsortiert. Und da merkt man dann immer, dass die Leute sich so nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist ja auch die Frakturschrift damals verboten wurde etc. Und es ist ja noch nicht mal Frakturschrift, aber gut.
Das richtig. Dazu. Also immer genau hingucken. Jetzt muss ich noch eine Anschlussfrage stellen. Bist du beim Thema Tattoo eher Team Bedeutung oder Team Style?
Ja, also ich glaube so ziemlich jeder und jede fängt irgendwie mit Bedeutung an, weil es ist ja doch so mal so ein Schritt jetzt zu gehen, so jetzt mein erstes Tattoo und oh, das tut ja wahrscheinlich auch weh und überhaupt. Also ich habe das sehr, sehr lange überlegt und es sollte natürlich irgendwie Bedeutung haben und einzigartig und auf gar keinen Fall jemand anders auf der Welt. Mittlerweile bin ich aber mehr so Tattoo-Sammler und Team Style. Also wenn mir was gefällt, dann will ich das haben. Wenn jemand ein tolles Wannadoo hat und den Tätowierer, die Tätowiererin hatte ich noch nicht, dann spricht viel dafür, dass ich dann mal anfrage. Und es muss nicht zwingend eine Bedeutung haben, es soll hauptsächlich gut aussehen.
Finde ich ja spannend. Ich besitze kein einziges, das nicht eine tiefe Bedeutung für mich hat. Das sieht
man natürlich auch, klar, aber nicht jedes. Also ich habe mich dann auch schon mal hinreißen lassen und gesagt, ey, das finde ich einfach toll, das möchte ich gerne haben.
Das wäre mir tatsächlich letztes Jahr fast passiert. Da wollte ich ein kleines Eis am Stiel, aber dann hat der Künstler, zu dem ich wollte, keine Zeit gehabt. Da wäre es mir also auch fast passiert. Aber selbst die Blumen, die ich auf dem Arm habe, entstammen einer Vorlage, die nach dem Krieg meiner Uroma geschenkt wurde, als echtes Bild. Das steht auch bei mir im Wohnzimmer. Also selbst das ist ein Andenken an meine Uroma. Und apropos Frakturschrift, da haben wir sogar...
ja.
Auch das ist keine, es ist ein Broilers-Schriftzug. So, okay. Wäre das geklärt. Zu den üblichen Verdächtigen, die Fragen muss ich ja immer stellen. Warum hast du Jura studiert, Lars?
Ja, in der Schule bin ich so einigermaßen gut durchgekommen. Abitur war eigentlich relativ sicher. Was ich werden wollte, nicht so wirklich. Damals hieß es ja, Ingenieure brauchen wir nicht mehr. Lehrer werden auch kaum noch gebraucht. Also es war so ein bisschen unklar, was man überhaupt machen sollte. Und da hat mir dann eine Lehrerin empfohlen, studiere doch erstmal Jura. Da kannst du ja immer noch alles mitmachen. Fanden meine Eltern natürlich auch toll. Latein hatte ich ja auch schon in der Schule. Medizin war nicht so mein Ding. Also mach erst mal Jura. Und ja, das habe ich dann angefangen und erst mal Jura studiert, mal so kurz zwischendurch. Ja.
Ist auch geil. Ja, mach erst mal Jura. Mhm. Ganz, ganz fix gemacht. Ich finde das total lustig, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du als Student warst. Also anders als jetzt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass du da auch schon so warst. Von daher die Frage, warst du jemals ein typischer Jurastudent? Also mit Pulli über den Schultern und mit diesen, wie heißen die denn? Du weißt schon, diese Leder-Segelschuhe?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und die Barberjacke natürlich nicht vergessen, ne? Also im Herbst, Winter und Frühjahr. Nee, so ein, ja, jetzt hätte ich fast gesagt BWL-Justus war ich nicht. Aber ich habe eine Barberjacke irgendwo noch im Keller rumliegen. Ich habe auch Segelschuhe. Das liegt aber mehr daran, dass ich in eine Seglerfamilie eingeheiratet habe. Nee, ich war nicht so der typische Jurastudent, zumal ich auch nicht am typischen Fachbereich war. Wir hatten früher in Hamburg ja zwei Fachbereiche. Den normalen im Rechtshaus, wo dann auch die ganzen Bibliotheken untergebracht waren und so weiter. Und dann hatten wir noch einen reformierten Studiengang. Das war so, ja, so eine Spät-68er Entwicklung, wo man also teilweise auch auf dem zweiten Bildungsweg und so weiter Jura studieren konnte. Das war zu unseren Zeiten Anfang der 90er dann nicht mehr ganz so alles ausgeprägt. Also wir mussten auch wieder zwei Staatsexamen machen. Die ersten mussten nur eins machen, konnten teilweise mit praktischen Erfahrungen irgendwie Scheine machen. Das ging bei uns nicht mehr. Aber wir hatten den Vorteil, dass wir einfacher Scheine machen konnten. Also es musste nicht in einem Semester sowohl Hausarbeit als auch Klausur geschrieben werden und so. Kurz und gut, wir galten als die Hafenstraßenanwälte und die anderen waren halt die Schnösel sozusagen, ne? Mit den Perlenketten und Barberjacken und so.
Geil, ich wusste das nicht, aber ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Na, der Lars. Hafenstraßenanwalt, sehr schön. Sondern wie fandst du das Studium? Also mal abgesehen von der Tokotronic-Geschichte, die du auf jeden Fall gleich noch mit uns teilen musst, aber so Studium an sich?
Schwierig. Ich habe mich da sehr schwer getan. Also in der Schule hatte ich keine Probleme mitzukommen, aber Jura war mir dann doch sehr schematisch, theoretisch. Die ganzen Fälle, das fand ich alles irgendwie so lebensfremd und eher so von Profs ausgedacht, um irgendwelche Theorien zu beweisen. Da habe ich mich echt sehr schwer getan. Ich habe allerdings auch gemerkt, das ist jetzt nichts, wofür man zwingend irgendwie so ein Talent angeboren haben muss. Es ist halt eher so eine Fleißsache und da hatte ich dann vielleicht, weil ich auch noch nebenbei gearbeitet habe und so weiter, mal das ein oder andere Problem. Also ich habe nicht in der Regel Studienzeit studiert.
Entschuldigung, das ist wie mit hinten im Bus sitzen.
Ja.
Die coolen Kids sitzen hinten.
Nein. Und sind auf Partys aber in der Küche, genau.
Es gibt wirklich einen großen, großen Club 13. Also ich habe den Namen erfunden, weil ich das schicker finde, als zu sagen, ich habe 13 Semester Jura studiert. Und es sind erstaunlich prominente Kolleginnen und Kollegen mit mir in diesem Club, unter anderem Christian Solmecke und beinahe auch unser Bundesjustizminister. Er sagt nein, es müssten Semester weniger gewesen sein, aber so nach den Online, man kann das ja immer nicht genau, ne, anhand der Jahreszahlen, es hätte auch gerade so hingekommen sein. Der hat übrigens gleichzeitig mit mir studiert in Bonn. Also ich habe mit dem Bundesjustizminister AD studiert.
Okay, also ich bin Club 14.
Ja, geil. Das ist genauso cool. Bringt vielleicht ein bisschen weniger Unglück. Ist
ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen beim Rap und so weiter, das alles dann selber nochmal wiederholt und so. Und ja, ich wollte es ja, vor allen Dingen nicht umsonst gemacht haben, ne? Dass ich die Zeit nicht umsonst war. Ich wollte fertig werden. Ich habe mir gedacht, das haben so viele vor mir geschafft. Dann sollte ich das irgendwie auch schaffen. Also aufgeben mache ich nicht so gerne.
Absolut. Und ich glaube, das ist das Grundproblem an diesem Studium und an dem Examen, wie wir es gemacht haben. Wenn der Freischuss rum ist, ne, ist ja auch schon egal gewesen. Also ich hatte ja keinen Druck, sondern dann sagst du immer, da den Absprung zu finden, weil dir ja auch von Anfang an gesagt wurde, gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts, bla bla, wird übrigens heute zum Teil immer noch gesagt. So, und du hast keine zeitliche Vorgabe, weißt aber genau, wenn ich in dieser einen Woche bei diesen Klausuren nicht performe, habe ich nur noch einen Versuch und dann war all das umsonst. Und da den Absprung zu finden, deswegen bin auch kein großer Fan davon, wie das aufgebaut ist. Vielleicht ändert sich ja eines Tages was daran. So, jetzt will ich aber die Tokotronic-Geschichte.
Ach so, ja. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich habe nach links und nach rechts geguckt. Ich habe meine Scheine hauptsächlich in den Nebenfächern gemacht, die auch noch so mit angeboten wurden. Egal. Ja, relativ von Anfang an fielen zwei Typen auf in den Vorlesungen, die wir so alle gemeinsam besucht haben. Und das waren diese zwei Typen in den Trainingsjacken mit den Unterlagen in Plastiktüten von irgendwelchen Supermärkten, die es schon gar nicht mehr gab oder so. Also die haben ihren Stil von Anfang an durchgezogen. Und ja, anfangs fragte man sich noch so, wir sind halt der reformierte Studienbereich, aber selbst dafür sahen sie ein bisschen, ja, passten nicht so ganz rein irgendwie, sahen sie ein bisschen komisch aus, aber sie waren halt immer da. Und irgendwann meinten dann Kommilitonen zu mir, ey, hier, die spielen in der Markthalle, lass mal hin, das sind auch welche von uns und so weiter. Und ja, dann standen diese Typen dann vor mir auf der Bühne und es war großartig. Es war echt toll. Schöne Krachmusik, schöne Schweinegitarre und so weiter. Und ja, später habe ich sie dann in Roskilde gesehen und so weiter. Und es war sehr schön. Das waren eben Dirk von Lotso und der Bassist Jan Müller. Und der Dritte, der kam dann irgendwie noch dazu, hat nicht Jura studiert, aber ich habe sie dann später auch nochmal wiedergesehen. Sie waren also irgendwann dann halt nicht mehr ganz so viel in den Vorlesungen, weil sie dann ja doch ziemlich abgehoben haben. Aber beim Urheberrecht, da habe ich sie dann wieder gesehen. Und das war eine tolle Vorlesung beim, mittlerweile darf ich sagen, Kollegen Unverzagt. Die hat auch so ein bisschen mein Interesse und mein Feuer fürs Urheberrecht geweckt. Und da saßen die beiden Jungs natürlich auch aus verständlichen Gründen.
Absolut. Ist ja in der Musik sehr, sehr wichtig. Ich kenne das von Vito C. von JBO. Mhm. Die machen ja viel Cover und natürlich verfremdet, aber Urheberrecht ist da auch immer ein Thema. Heißt Tokotronic ist so ein bisschen deine Musik?
Also ja, die ersten Alben waren es auf jeden Fall. Irgendwann bin ich dann nicht mehr so gefolgt. Ich höre auch relativ viel verschiedene Musik. Aber es hat mich abgeholt. Auf jeden Fall so am Anfang, das Rotzige und so weiter. So. Gerade das erste Album, Digital ist besser, Herrlich, Freiburg und so weiter, das hat mir sehr gefallen. Aber wie gesagt, ich höre auch viele andere Sachen.
Ich habe Tokotronic ganz, ganz lang vergessen. Und dann kam Marc-Uwe Kling mit den Känguru-Chroniken. Und deswegen, es ist unfassbar. Jedes Mal, ich kann die fast auswendig. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gehört habe. Ich liebe das Känguru.
Sag das Wort. Sag das Wort.
Ja.
Kleinkunst.
Genau. Und deswegen untrennbar für mich jetzt immer Känguru, Kleinkunst, Tokotronic. Liebe Grüße an Silke Umland, die ist auch so ein Känguru-Fan.
Das Känguru spricht viele Wahrheiten aus.
Unbedingt. Und auch so die neueren Sachen, die sehr politisch aktuellen Sachen. Ich bin Riesenfan. So, Lars, was schwirrte denn, abgesehen von der Markthalle, so in deinem Kopf rum während des Studiums? Du hast gesagt, der Kollege Unverzagt hat dich begeistert mit dem Thema Urheberrecht. Aber was hattest du im Kopf, wo die Reise vielleicht mal irgendwann hingeht?
Ja, das wusste ich nicht so richtig. Also ich habe, wie gesagt, viele Nebenbereiche mir angeguckt. Habe zum Beispiel auch mein erstes Praktikum bei einem Arbeitsrechtler gemacht. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Dann kam eben Kollege Unverzagt mit dem Urheberrecht, fand ich auch ganz gut. Also ich habe mich dann so ein bisschen medienrechtlichen Schwerpunkt begeben, das schon. Aber ich wusste es noch nicht so richtig. Also da nach der Schule wusste ich es nicht und im Grunde nach dem Studium auch noch nicht. Ich dachte, muss ich jetzt mal im Referendariat gucken, was ich dann so machen möchte.
Ja, ist ja auch noch lange hin. Und meistens ändert sich die Idee, die man vom Job im Kopf hat, ja noch ein paar Mal durch, bis man dann das Referendariat hinter sich hat. Bei mir war das Referendariat zum Beispiel auch so ganz viel abgeklappert und am Ende viel gewusst, was ich nicht will. Wie war es bei dir? Hast du das Ref genutzt, um so verschiedene Rechtsgebiete, verschiedene Sparten auszuprobieren, da reinzuschnuppern? Dann war es ja endlich praktisch. Hat dir das dann mehr gelegen als das Trockene im Studium?
Auf jeden Fall. Also es ist mir viel leichter gefallen, denn jetzt, also erstmal, ich habe meine Referendariat am Landgericht Flensburg gemacht. Da wurden wir sehr wertschätzend aufgenommen und fast wie Kollegen schon so wie Nachwuchs empfangen. Also der Landgerichtspräsident hat sich Zeit genommen und mit uns Kaffee und Kuchen irgendwie erstmal zu sich genommen. Später wurde uns ein Wochenendseminar auf Römmen zum Üben von Aktenvorträgen vom Landgericht quasi ausgerichtet und bezahlt und so. Es war echt toll, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe im Grunde auch immer so abgeklopft, ist das was für mich, ist das nichts für mich. Von den Noten her war Richter, Staatsanwalt wahrscheinlich sowieso kein Thema, weil die Einstellungshürden doch relativ hoch waren damals noch. Und ja, ich habe viel auch in der Verwaltung mir angeguckt, war bei der Ausländerbehörde, war beim Kraftfahrtbundesamt, hat mir auch alles sehr gut gefallen. Und ich war natürlich beim Anwalt. Also ich konnte mir das zwar nie vorstellen, selbstständig zu sein oder auch irgendwie als Anwalt angestellt. Im Gegenteil, konnte ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Aber interessant war es schon. Also hat Spaß gemacht in der Anwaltsstation. Das fand ich echt super.
Ich bin gerade so ein bisschen angefressen. Ich war beim Landgericht Kiel und beim OLG Schleswig. Da war aber nichts hier mit irgendwo hinfahren. Bin gerade so ein bisschen...
Ach, was, liebe Grüße. Es tut mir leid.
Ja, liebe Grüße nach Kiel und nach Schleswig. So geht das nicht.
Gerade die Hamburger haben uns häufig beneidet, weil wir echt gute AGs hatten. Also Zwangsvollstreckung, Anwalts-AG, alles super. Und ich hatte das Gefühl, dass also so Hamburg und vielleicht auch ein bisschen Kiel, so die größeren Städte in Anführungszeichen mit Erholungs- und Freizeitwert, dass die sich vielleicht auch nicht ganz so viel Mühe geben müssen oder mussten. Und Flensburg, ja, hat sich bemüht, da Leute hinzubekommen. Ich bin ja auch da hingezogen, habe da 2 Jahre gewohnt und so. Und ich fand es toll, neben dem tollen Freizeitwert, den Flensburg auch hatte übrigens.
Ja, also für mich war das Problem, ich wollte eigentlich gerne in Hamburg machen, hätte aber länger warten müssen. Also du hast ja ne, gemeinsames Prüfungsamt.
Ja, ja, aber ich hätte damals auch 2 Jahre warten müssen.
Ja, genau, deswegen habe ich auch Schleswig-Holstein gemacht. Und ich musste aber zur AG nach Schleswig fahren. Das ist natürlich von Hamburg echt suboptimal. Da siehst du nämlich, bevor du die Ausfahrt nimmst zum OLG, siehst du noch das Schild letzte Tankstelle vor Dänemark. Und jedes Mal hast du dich gefragt, OLG oder Strand? Aber es war ja Pflicht-AG, also bist du dann halt doch brav abgebogen. Aber die Versuchung war da. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Mhm. So, jetzt hast du so ein bisschen geschnuppert, du hattest das zweite Examen im Sack. Und wie ging es dann weiter? Welche Überlegungen sind dir so durch den Kopf? Welche Entscheidung hast du letzten Endes getroffen?
Ja, also ich sagte ja, ich bin auch verwaltungsrechtlich einigermaßen unterwegs gewesen. Ich habe auch zum Beispiel eine Station an der Verwaltungshochschule in Speyer gemacht. Also das hätte ich schon ganz gerne gemacht, aber ja, zweites Examen war besser als das erste, aber trotzdem Noten nicht so super optimal. Und B, diese Bewerbungsverfahren, die laufen ja immer ewig. Und man sitzt dann da, schreibt Bewerbung nach Bewerbung und nach ein paar Monaten fragt man mal nach und dann heißt es, ja, also vor 6 Monaten brauchen Sie eigentlich gar nicht nachzufragen und was fällt Ihnen eigentlich ein, so ungefähr. Und außerdem, ich sehe gerade, Sie sind ja auch schon ein bisschen älter und so, wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen und Ihre Bewerbung zurücknehmen, weil Sie sind ja dann vielleicht sowieso zu alt. Und naja, also war alles nicht so mega erfolgreich. Und außerdem hatte es mir in der Anwaltsstation ja auch ganz gut gefallen. Deswegen habe ich dann angefangen, mich auch bei Anwaltskanzleien zu bewerben. Und gleich die zweite Bewerbung war sehr erfolgversprechend. Das war dann zwar mehr so eine Allgemeinkanzlei im Vorort, aber da habe ich quasi offene Türen eingerannt, weil bei denen auch gerade jemand ausgeschieden war. Und dann sind wir uns einig geworden. Und dann habe ich es einfach mal gewagt. Auch wenn, wie gesagt, das mir nicht gerade in die Wiege gelegt war, plötzlich selbstständig zu sein. Das war dann doch der Sprung ins kalte Wasser.
Ich glaube, das geht den meisten von uns so, weil du hast dein zweites Examen in der Tasche und du kannst so ein bisschen Jura. Du weißt aber überhaupt nicht, was es bedeutet, Anwalt zu sein. Das ist ja das große Problem. So, und welche Themen waren denn dann zu Beginn so die deinen, auf welchen Rechtsgebieten? Also wenn du sagst Allgemeinkanzlei, war es wahrscheinlich bunt gemischt, oder?
Ja, also ein Kollege hat sehr viel Arbeitsrecht gemacht, der andere sehr viel Familienrecht, teilweise sogar international. Da kriegt man natürlich das, was übrig bleibt, ne? Also so Verkehrsrecht und Konsorten. Ich habe auch noch ein bisschen Strafverteidigung gemacht, eben A, Verkehrsrecht und B, aber auch Pflichtverteidiger für Jugendliche. Beim Jugendrichter, das hat einen sehr geerdet. Also ich kannte mich ja aus, es war mein Heimatort und die Sachen, die gleichen Orte tauchten immer wieder auf, wo halt der ein oder andere Fall endete oder begann. Und ich kannte mich da ja da aus vor Ort und war ja auch mal Teil so ein bisschen der Szene gewesen. Dafür war es ganz gut. Ja, also damit hat es angefangen eben, dass ich viel gemacht habe, was übrig blieb. Und A, war es gut, Kollegen einfach an der Seite zu haben, die schon länger im Beruf waren. Das hat sich altersmäßig auch ganz gut ergänzt, die man immer fragen konnte. Das war einfach toll, wo man sich gegenseitig vertreten konnte. Und eines Tages tauchte ein Mandant auf, witzigerweise im Strafrecht, der dann irgendwann plötzlich sagte, auch, dass er ja, mal das ein oder andere wettbewerbsrechtliche oder markenrechtliche Problem hätte, weil er nämlich einen Online-Versand hatte. Und das war Ende der 90er, Anfang der 2000er ja noch nicht ganz so häufig. Ja, da habe ich wahnsinnig viele Fälle sammeln können und viel Erfahrung, was so den gewerblichen Rechtsschutz angeht. Und hatte ganz schnell, nicht alleine durch ihn, aber fast alleine durch ihn und sein Geschäft, die Fälle für einen Facharbeit zusammen sozusagen. Und habe dann den Kurs belegt. Das passte natürlich nicht mehr so mega in diese Allgemeinkanzlei im Vorort rein. Habe, weil ich eben schnell die Fälle zusammen hatte, dann auch relativ schnell den Fachanwaltstitel bekommen. Und das war dann so ein bisschen für mich das Sprungbrett, dann mich mit eigener Kanzlei selbstständig zu machen, weil das eben auch ja nicht mehr in diese Allgemeinkanzlei reinpasste mit gewerblichem Rechtsschutz und so.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, wenn du dann so deine Nische gefunden hast, sich da dann einfach drin bequem zu machen sozusagen und dann einfach den Schritt zu gehen und sich beruflich zu verändern. Du hast dich ja mehrfach, haben wir jetzt schon gehört, so ein bisschen verändert. Thematisch hast du dich verändert, dann zur eigenen Kanzlei. Du hattest aber ja auch noch eine Zwangspause. Das war ja auch zwischenzeitlich zumindest eine Veränderung. Gib uns doch da mal eine Kurzfassung.
Ja, wie gesagt, 2009 die eigene Kanzlei gegründet, auf dem Fachanwaltstitel aufgebaut. Und ich wusste immer, also allein schon aus dieser Erfahrung am Anfang, dass ich nicht alleine bleiben möchte, sozusagen als Einzelanwalt. Das kann zwar auch ganz nett sein, manche machen das auch aus schlechter Erfahrung, so gebranntes Kind und so. Ich hatte aber keine schlechte Erfahrung gemacht. Im Gegenteil, ich fand es eben ganz gut, immer sich mit jemandem austauschen zu können, sich gegenseitig vertreten zu können. Und deswegen habe ich 2010 dann mit einer Kollegin vom Fachanwaltskursus eine Partnerschaftsgesellschaft gegründet. Und das war auch ganz gut so, weil ich dann ein Jahr später, 2011, eine Weile raus war. Ich hatte eine Thrombose, musste ins Krankenhaus, war 6 Wochen komplett aus dem Beruf raus. Und da konnte die Kollegin das dann so ein bisschen abfangen und ausgleichen. Und ja, ich bin ja nun heute auch in einer Partnerschaftsgesellschaft weiterhin, die noch ein bisschen größer geworden ist. Ich möchte das nicht missen. Also ich habe volles Verständnis dafür. Ist ja auch schwierig, mit Juristinnen und Juristen manchmal umzugehen und manche möchten halt lieber alleine sein. Aber ich möchte es nicht. Ich möchte mich halt immer gerne austauschen können und vertreten können gegenseitig und so. Das ist sehr viel wert. Da verdiene ich dann auch gerne ein bisschen weniger Geld oder sowas. Hauptsache, man kann vernünftig arbeiten und das ist ein nettes, menschliches Miteinander.
Ja, unbedingt. Und ich wollte deswegen so gern, dass du diese Geschichte erzählst. Es ist ja alles gut gegangen. Du hattest jemanden, der dich vertreten konnte. Aber ich denke auch immer so ein bisschen an unseren Nachwuchs. Es sind sowieso immer sehr wenige, die sich trauen zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig. Wenn man es tut, dann habt immer im Kopf, dass man nie weiß, was kommt. Also es ist immer wichtig, noch einen Schritt weiter zu denken, weil ich meine, du warst jetzt auch nicht alt und der klassische Kandidat. Kann halt mal einfach passieren. Und dass man deswegen immer vielleicht schon einen Schritt weiter denkt. Das spricht ja nicht dagegen, selbstständig zu sein. Aber zum Beispiel dran zu denken, dass man sich jemanden sucht, der einen verlässlich vertreten kann. Ganz egal, ob das in der Bürogemeinschaft ist oder ob man das mit einem Kollegen abstimmt. Dass man so als
dass man nicht automatisch festgelegt ist. Ne? Nur weil ich im Studium den und den Schwerpunkt belegt habe, heißt das nicht, dass ich nicht später noch was ganz anderes machen kann. Immer die Augen offen halten. Wie gesagt, ich habe mich ja auch nochmal verändert oder einen anderen Schwerpunkt, den ich vorher schon mal hatte, dann weiter vertieft. Hauptsache, es macht einem Spaß und man kann da seine volle Energie reinbringen. Und natürlich habe ich auch nächtelang irgendwie nicht richtig schlafen können, weil ich bin jetzt selbstständig und muss Geld mitbringen und überhaupt. Und ich kann auch völlig verstehen, wenn man sozial abgesichert sein möchte. Wie gesagt, mir war es nicht in die Wiege gelegt. Ich war der Erste bei mir in der Familie mit Abitur, mit Studium und dann auch noch selbstständig. Ich habe da kein Vorbild gehabt oder sowas. Manche Sachen muss man einfach ausprobieren, aber ich kann es auch völlig verstehen, wenn man das nicht möchte. Das, ja, es ist typabhängig und ich will nicht sagen, dass ich von Anfang an immer der Typ war, der auf Menschen zugegangen ist und Mandate werben und so, das ist mir am Anfang auch schwer gefallen, aber das kommt mit der Zeit. Genauso wie die Leute, die immer furchtbar schlagfertig erscheinen, das ist ja auch nur Übung bei denen, weil sie halt einfach das ausprobiert haben und dann so ein gewisses Repertoire sich angelegt haben. Also ja, ausprobieren, nicht von vornherein die Schere im Kopf, kann ich nur dringend empfehlen, wenn ich hier mal so ein paar Sachen fallen lassen darf.
Nicht nur dürfen, sondern sollen. Ich freue mich da immer drüber, wenn wir so ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und ich kann das genau unterschreiben, was du sagst. Weil ich werde ganz oft gefragt, ich halte halt auch viel Vorträge oder moderiere und dann kommen sehr häufig junge Kolleginnen und Kollegen zu mir hinterher und sagen, Steffi, ich konnte es nie so wie du. Und dann kann ich immer nur sagen, wisst ihr was? Ich konnte das auch nicht so wie ich. So, wenn ich an meinen ersten Vortrag zurückdenke, oh, was habe ich mich selbst verurteilt? Ich hatte zittrige Stimmchen, war total nervös. Ja, Mai, wenn du das 250 Mal gemacht hast, dann juckt's dich halt nicht mehr. Das ist einfach Übung und Routine. Und deswegen sage ich das auch immer ganz offen. Es gab Zeiten, da habe ich das auch nicht gekonnt wie ich. So, da wachsen wir alle rein.
Also man muss sich manchmal einfach überwinden und einfach irgendwas machen, was einen aus der Komfortzone rausführt. Ich bin ja mittlerweile auch Dozent, private Hochschule und so weiter, bilde im Urheberrecht, im Medienrecht aus zum Beispiel. Und das habe ich auch nicht von Anfang an gekonnt. Das ist halt ein bisschen Vorbereitung. Und je häufiger man das macht, desto einfacher wird es. Jetzt kann ich Vorträge vor Fachanwältinnen und Fachanwälten halten. Und die sagen, Mensch, toller Vortrag. Und ich wundere mich, da ist auch wieder so ein bisschen das Imposter-Syndrom so ungefähr. Wie kann das sein, dass die das toll finden? Die sind noch viel länger im Beruf als ich oder sowas. Aber ich habe auch schon damals, irgendwie, als wir Aktenvorträge geübt haben, gehört, oh, ich verstehe gar nicht, dass du so ruhig wirken kannst und so weiter. Und innerlich habe ich in Flammen gestanden, aber anscheinend wirklich da außen dann so, wenn ich besonders aufgeregt bin. Nicht direkt, dass ich dann umgähne, aber anscheinend wirklich dann sehr ruhig. Und ja, wie gesagt, die Übung macht es dann wirklich. Manchmal muss man einfach ein bisschen was ausprobieren. Und man scheitert natürlich auch, das kann auch passieren. Gibt auch mal den Moment, dass man eben auf eine Frage aus dem Publikum keine Antwort weiß, aber da muss man dann einfach umgehen und dann kann man es ja mal überspielen und es geht. Ist vor Gericht ja auch nicht anders.
Nein, ich finde, man kann nicht alles wissen, damit einfach souverän umgehen, das ist schon die halbe Miete. Und ich hatte auch schon in Vorträgen, da war ich nicht gar, weil, weißt du, wenn das Themen sind, die du einfach, da kannst du mich nachts wecken um 3, ich kann dir das erzählen, weil du so drin bist. So, und das birgt aber auch die Gefahr, dass du im Vortrag anfängst, selber gedanklich ein bisschen abzuschweifen. Und dann kommt dieser eine Moment, wo du während dem Sprechen merkst, ich weiß gar nicht, was der nächste Satz, ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Das ist wohl so. Also Blackout habe ich auch manchmal. Ja, und? Das ist ja nicht weiter schlimm. Alles Trainingssache. Also Leute, egal welche Anfrage ihr vielleicht mal bekommt, traut euch mal. Ich kann euch garantieren, das erste Mal ist fast immer furchtbar. Das gilt für viele Dinge im Leben. Aber man wächst da einfach rein. Es ist einfach Routine. So, genau. Und jetzt hast du schon erzählt, du hast dich ein paar Mal beruflich verändert. Du hast ja nicht gleich im Tattoo-Recht angefangen. Auch das haben wir jetzt schon gehört. Ich finde aber schon, du hast dir damit, wie ich es gesagt habe, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Aber wie kamst du drauf? Wie kamst du auf das Thema Tattoo-Recht? Hast du auf der Liege gelegen, bei deinem Künstler Zeit gehabt, nachzudenken oder gab es einen konkreten Anlass?
Ja, also mein konkretes Thema, ich bin ja vorwiegend im Urheberrecht unterwegs, also Tätowierung und Urheberrecht, ist einfach durch einen Zufall entstanden. Eines Tages kam ein befreundeter Tattoo-Artist auf mich zu mit der Frage, sag mal hier, du bist doch Urheberrechtler, darf ich das eigentlich? Hier so Disney-Figuren oder irgendwelche Markenzeichen oder sowas stechen? Oder kann ich da irgendwie Ärger kriegen oder so? Und dann habe ich mal angefangen, ja, gute Frage, ich melde mich wieder, zu recherchieren, weil ich mir da auch nicht so sicher war und habe gemerkt, da gibt's nichts. Also ein einziger Aufsatz irgendwie von 1997 vom Kollegen aus Hamburg witzigerweise auch noch und das war's. Keine Rechtsprechung, nichts, keine Kommentarliteratur und also da ging bei mir schon so ein bisschen die Lampen an. Rechts, so eine Lücke, was, wie? Normalerweise ist es ja so, dass in Jura immer schon 5 Leute irgendwas dazu geschrieben haben oder mehr und sich gegenseitig antworten und da war nichts. Und das fand ich faszinierend, habe dann mir ein paar Gedanken darüber gemacht und musste halt ein bisschen was übertragen und so, das aufgeschrieben und veröffentlicht. Ja, und so ist es dazu gekommen. Dann gab es so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür und ich habe eben auch angefangen, diese Website zu machen, weil ich zum anderen auch gemerkt hatte, auch so an Vorschriften gibt es ja fast nichts in dem Bereich. Es gibt keine Berufszulassungsregeln oder sowas, außer Hygiene muss man im Grunde nur ein Gewerbe anmelden und ansonsten könnten du und ich uns morgen Tätowierer nennen und loslegen. Und das ist gerade in Deutschland ja doch eher ungewöhnlich. Und deswegen habe ich angefangen, dann das Wenige, was es gibt, auf so einer Website zu sammeln.
Wollte ja gerade sagen, Lars, weißt du, von wem du noch kein Tattoo hast?
Na, erzähl.
Na, von mir. Jetzt, wo ich es gerade sagst. Ja, richtig.
So, morgen dann, ne?
Üben.
Ich habe mich auch noch nicht selber tätowiert.
Oh, das könnte ich auch gar nicht. Aber der Witz ist, genau, es gibt überhaupt keine Zulassungsregelung. Es ist ja auch kein Beruf, den du erlernen kannst. Und es ist streng genommen nicht mal vorgeschrieben, dass du vorher auf einer Schweineschwarte übst. Oder
ja, ja, richtig. Und das gerade in Deutschland, ne, da, wo alles reglementiert ist, hat man zumindest das Gefühl. Das war auch so faszinierend. Und ja, da habe ich eben geguckt, es gibt hier ein Urteil aus dem Wettbewerbsrecht. Und da, ja, hauptsächlich ist es ja meistens irgendwie Rechtsprechung, so Beamtenrecht oder so, darf sich der Kriminalpolizist da jetzt tätowieren lassen oder der Soldat oder so und solche Sachen. Ja, und dann noch irgendwelche Haftungsfälle, weil mein Tattoo ist verfuscht oder sowas. Aber sonst gibt es ja fast nichts.
Nee, unglaublich, weil ich habe natürlich zur Vorbereitung auch ein bisschen mich umgeguckt und es gibt noch ein paar andere Rechtsgebiete, da gibt es dann einiges dazu, aber zum Tattoo-Recht selber und zum Urheberrecht. Ich finde es spannend und es hat mich wahnsinnig überrascht. Ich habe es dir natürlich geglaubt, wenn du sagst, da gab es nichts, dann gab es da nichts. Aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil es ja keine Randerscheinung mehr ist. Du musst ja heutzutage auch nicht mehr ins zwielichtige Hafenviertel. Sagen ganz ehrlich, es gibt Kieze in Berlin, da gibt es ja mehr Tattoo-Studios als Friseursalons oder was fällt mir sonst noch so ein, Nagelstudios. Gibt es ja wirklich mehr Tattoo-Buden. Und dass es da so wenig Rechtsprechung trotzdem gibt, fand ich sehr merkwürdig, weil ja auch alles über Social Media nach außen getragen wird. Also spätestens da mit mehr Publizität ergeben sich ja wahrscheinlich mehr Streitigkeiten, fand ich ganz spannend. Die Homepage von dir verlinke ich natürlich mal, die habe ich mir auch angeguckt. Finde ich richtig, richtig cool, auch immer schön bebildert. Und ich habe ein Lieblingsbild, da kommen wir nachher noch dazu, Finanzgericht Düsseldorf hast du so geil bebildert. Ein Richter in Robe. Und das ist halt auch so ein richtig cooler Onkel, ne? Also ein richtig cooler Typ. Und dann mit Knöcheltattoos. Und ich bleibe dabei. Irgendwann hängt das bei mir hier im Arbeitszimmer. Nur jetzt könnte man ja sagen, du hast schon viel Aufmerksamkeit gehabt, Lars. Du warst da irgendwie so ein bisschen Number One bei uns, der sich darauf so spezialisiert hat. Inzwischen gibt's, glaube ich, sollen wir mal überlegen, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, aber ich habe nur einen Kollegen außer dir wahrgenommen, der so krass aus diesem Thema. Wie viele sind das insgesamt?
Also ich war sicherlich nicht der Erste, sondern der, an den du denkst, der Kollege Slamal, der war sicherlich eher beim Thema. Allerdings war der nicht so in diese urheberrechtliche Richtung unterwegs, sondern macht ja auch viel Verbandsarbeit beim Bundesverband Tätowier, Tattoo und so weiter. Dann kenne ich noch einen, den Kollegen Christian Koch, das ist der metalanwalt.de. Das ist doch vielleicht für dich auch ein Thema.
Der steht schon auf Liste bei mir.
Ah, genau. Okay, also zwei weitere auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich immer wieder Anwälte, die das so versuchen, aber halt einfach nicht so viel Ahnung vom Thema haben.
Ja, es ist halt schon sehr speziell. Das gucken wir uns gleich ja auch noch ein bisschen näher an. Was ich überraschend fand, es ist ja das eine, eine Homepage da zu schaffen und da alles zu sammeln. Und dann schreibst du hier mal eine kleine Besprechung, da mal einen Blogbeitrag. Hat dir ja nicht gereicht, Lars. Ich finde es mega fancy. Und ich muss mal gucken, wo liegt sie denn? Ach, ich habe sie jetzt gerade ins Regal geräumt. Aber ich habe sie natürlich, deine Diss. Ihr hat eine Homepage nicht gereicht, sondern du hast gedacht, ach, reiß ich mal eben. Bam. Ja, ich müsste einmal aufstehen. Das mag wahrscheinlich mein Mikro nicht.
Alter Werbeblock, ja.
Na, unbedingt, ganz ehrlich. Knapp 300 Seiten. Also gedacht, packe ich da mal noch drauf. Zum einen, wie hast du das neben dem Job hingekriegt? Ging das? Wie lange hast du gebraucht? Und warum musste es die Diss sein? Wobei, ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen. Das will man dann auch besetzen, das Thema. Und zwar so richtig, ne?
Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe einfach mal aufgeschrieben, was ich da so an Ergebnissen hatte nach der Frage von meinem Bekannten da, von dem Tattoo-Artist. Und dann ist die NJW auf mich aufmerksam geworden über diese Website, die ich eingerichtet hatte und hat mal angefragt, finden wir ganz interessant, was sie da so machen. Wir haben ja immer so dieses kurze Interview in der NJW, so eine Seite ungefähr, würden wir gerne mit ihnen machen. Ist ja auch so ganz nett exotisch immer mit Tattoos und so. Und dieses Interview muss Professor Hören gelesen haben. Thomas Hören, bekannter Medienrechtler, und der hat mich dann einfach mal angeschrieben. Der hat gemerkt, da ist ja diese Lücke und interessantes Thema haben Sie da. Wollen Sie da nicht mal drüber promovieren? Das ist doch ein perfektes Thema dafür. Dadurch fühlte ich mich natürlich auch so ein bisschen herausgefordert. Professor Hören kannte ich bislang nur als Dozent von meinem Facharbeitslehrgang. Und plötzlich spricht der mich an. Normalerweise läuft das ja eher so andersrum, ne? Dass man irgendwelchen Profs hinterherlaufen muss. Darf ich bei Ihnen? Und hier mein Thema und gucken Sie mal. Und die werden dann mit dem Stock irgendwie weggetrieben, die Leute. Und jetzt fragt mich ein Prof, die haben so ein tolles Thema da. Also auch das war mir nicht vorgezeichnet. Auch, allein schon aufgrund meiner Noten habe ich nie daran gedacht, irgendwie eine Dissertation zu schreiben. Aber A, fühlte ich mich herausgefordert und B, hatte ich da auch schon gemerkt, da muss mal was passieren in dem Bereich. Ja, da muss mal, weil es ist ja doch ein bisschen anders als die anderen Bereiche und da ist so viel an Fragestellungen, was einzigartig ist, da muss mal was passieren und es hat sehr lange gedauert, weil du ja eben schon fragtest, so wie hast du das gemacht? Ja, ich bin selbstständiger Anwalt, ich habe Familie, Kinder, ein Unternehmen, um das man sich kümmern muss und so weiter, also einfach war es nicht. Viele Wochenenden, viele Abende, 6 Jahre. War nicht so geplant. Ich hatte mir eigentlich mehr so 3 Jahre eingeplant nebenbei, aber dann ja, kam auch noch sowas wie Corona dazwischen und ja, Selbstständigkeit hier und dann muss man sich auch nochmal um andere Sachen kümmern und Geld verdienen und so und dann ändert man nochmal was an der Gliederung und am Schwerpunkt und so weiter und ja, irgendwie sind es dann 6 Jahre geworden insgesamt, hätte ich auch nicht gedacht. Und man ist natürlich auch immer mal wieder mit Selbstzweifeln befallen und so, aber ich wollte vor allen Dingen nicht, dass es irgendwie ja umsonst war, so ähnlich wie beim Studium damals, ne? Also Hauptsache die Zeit nicht verschwendet irgendwie. Ich gebe nicht so gerne auf, ich mache das dann fertig, egal wie lange es dauert, beiß mich da fest. Und zum anderen habe ich auch gemerkt, die Branche braucht das irgendwie. Also ich will mich da jetzt nicht als Messias und Heiland bezeichnen, aber ich fand einfach, die sind so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und da muss mal was korrigiert werden. Und das muss einfach mal ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit, dass die, ja, ein bisschen komisch behandelt werden, im Gegensatz auch zu anderen Kunstbereichen. Weil ich, je mehr ich in die Branche, mit der Branche in Kontakt gekommen bin und je mehr ich da eingestiegen bin, immer faszinierter war, dass da tatsächlich Kunst produziert wird. Sicherlich nicht immer. Ja, es gibt auch natürlich immer noch die Leute mit der speckigen Lederweste im Hinterzimmer von der Kneipe, die irgendwie aus dem Album 10 Mal am Tag das gleiche tätowieren. Aber es gibt da halt echte Künstlerinnen und Künstler und die werden irgendwie nicht richtig ja gewertschätzt und behandelt von der Justiz. Manchmal habe ich das Gefühl.
Ja, und das kommt ja auch in deinen Blogbeiträgen oder deinen Urteilsbesprechungen immer wieder sehr deutlich zum Ausdruck, finde ich. Und das fand ich ganz spannend. Und ich fand wirklich auch, man könnte ja jetzt immer sagen, wer liest eine Dissertation? Doch, ich fand die wirklich rechtlich interessant. Und selbst wenn man jetzt kein Urheberrechtler ist, und ich bin kein Urheberrechtler, ist es so geschrieben, dass man es wirklich auch versteht, wo da das Problem konkret liegt. Und du hast ja um und bei, und das hat mir sehr gut gefallen, du machst ja links und rechts immer wieder einen Abstecher. Ich kann da ja geschichtlich noch was mitnehmen zu Fragen, die man sich selber vielleicht auch noch nie gestellt hat. Und ich fand es zum Beispiel auch ganz spannend, das wusste ich nämlich nicht. Es gab ja so eine Phase, da hatten Tattoos einen sehr zwielichtigen Ruf. Der ist jetzt so ein bisschen wieder passé. Also, naja, von manchen Menschen wird es immer noch ein bisschen komisch angeguckt. Aber ganz ehrlich, es haben so viele Menschen Tattoos. Ich wusste aber nicht, dass es eine Zeit gab, in der Tattoos beim Adel durchaus angesagt waren. Das war mir zum Beispiel neu. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Da hatten ja vor allem Menschen in höheren gesellschaftlichen Kreisen Tattoos. So und sowas finde ich halt irgendwie nett am Rande einer Diss.
Ja, Story of my life. Mein Weg ist selten gerade. Ich gucke mir dann auch nochmal das ein oder andere Blümchen am Wegesrand an. Das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber das ist halt mein Weg. Ne? Und das hat mich auch fasziniert. Also je mehr ich da eingestiegen bin, desto mehr habe ich auch gelernt. Und da hatte ich natürlich auch manchmal ein bisschen Probleme und musste dann auch mal ein bisschen zur Ordnung gerufen werden. Da konzentrieren Sie sich auf hier das Wissenschaftliche, bringen Sie die Forschung voran sozusagen, weil ich auch hauptsächlich mit großem Mund da saß. Oh, das ist ja toll und das wusste ich ja auch noch nicht. Und eben sowas wie, dass Sissi tätowiert war und der schwedische König tätowiert war und so weiter. Wie du schon sagtest, dass es richtig so ein Craze gab im europäischen Adel. Und viele Leute einfach nicht wussten, Ötzi war tätowiert, Pharaonen waren tätowiert, gab es schon seit tausenden von Jahren in allen bekannten menschlichen Kulturen und zwar wirklich in allen. Mittlerweile habe ich Kontakt zu britischen Forschern, zu amerikanischen Forschern und es ist einfach nur spannend. Das musste ich natürlich dann alles ein bisschen einordnen und auch mal hier und da was abschneiden und so weiter. Es sollte ja weiterhin juristische Forschung sein. Aber das konnte ich nicht einfach wegschneiden. Also ein bisschen was muss einfach schon, um die Aufmerksamkeit zu greifen und so weiter und auch zu erklären, warum das einfach so wichtig ist, dieses und jenes da anzusprechen. Und diese Schlechtbehandlung, wenn ich kurz ausholen darf, zurückzuführen auf meiner Meinung nach in erster Linie einen italienischen Kriminalisten, der so abstruse Thesen vom geborenen Verbrecher irgendwie beweisen wollte. Und ein Anhaltspunkt war, wenn die Leute tätowiert sind, dann neigen sie zu Verbrechen und so weiter. Das war so in Richtung Schädelforscher und Co. Also sehr, sehr fragwürdig und längst widerlegt, aber es hat großen Anklang gefunden. Lombroso mit seinen Thesen gerade in Deutschland. Also unter den Nazis waren Tattoos nicht direkt verboten, aber es war auf jeden Fall geächtet. In der DDR war es verboten. Dieser Schatten hängt uns bis heute nach, würde ich sagen. Also dieses Schmuddel-Image, das sind ja alles geborene Verbrecher irgendwie. Dass das mit empirisch fragwürdigen Methoden zu den Ergebnissen gekommen ist, haben nicht so viele Leute mitgekriegt. Und ich fürchte, ja, es ist weniger geworden, aber es ist immer noch da, gerade bei älteren Leuten. Es ist auch aus der Rechtsprechung, aus den Köpfen noch nicht rauszukriegen. Und ich sehe besorgt über den großen Teich in die USA, dass das so ein bisschen wieder auflebt. Ne? Also der hat Tätowierung, der muss ja in der Gang sein, zack, geht er nach El Salvador. Ne? Das hat mich sofort an Lombroso und Co. erinnert. Und es findet sich, also jetzt nicht mehr, aber noch in den 70er Jahren in Dissertationen, im Strafrecht und so weiter, diese Theorien vom geborenen Verbrecher und dass man daran, dass Leute viel tätowiert sind, eine kriminelle Neigung erkennen kann. Ja, das ist nicht weg.
Nee, aber ich finde das an sich so absurd, weil es schon wieder ein Widerspruch in sich ist. Also entweder nimmst du Merkmale der Physiognomie für deine abstrusen Theorien und das andere ist eine später getroffene bewusste Entscheidung. Das eine kann ich beeinflussen, das andere nicht. Also ich halte das alles für völlig Quatsch.
Ja, es ist merkwürdig. Also es wird ja auch gerne mal in so eine Fetisch- und Freak-Ecke gesperrt, so, du hast also Lust am Schmerz oder was auch immer. Und Lombroso meinte ja, dass der Verbrecher, der sich selber schon für seine schlimmen Taten irgendwie bestrafen will oder so. Humbug, also es mag sicherlich auch gerne mal eine sexuelle Fetischrolle, was auch immer, spielen, aber sicherlich nicht immer. Und teilweise ist es ja auch im psychologisch-medizinischen Kontext, dass die Leute wieder Besitz von ihrem Körper ergreifen wollen, nach Amputationen oder anderen problematischen Sachen oder sowas, ne? Es oder man möchte sich einfach verschönern. Man möchte einfach selber seinen eigenen Körper gestalten.
Ja, das. Und ganz ehrlich, sobald schmerzfreies Tätowieren erfunden wird, gibt's für mich kein Halten mehr. Weil ich finde wirklich, das tut schweineweh. Das hat doch niemand gern. Und jedes Mal denke ich mir, Alter, ich habe ganz vergessen, wie schweineweh das tut. Ich mache das nie mehr
wieder. Jedes Mal wieder, genau. Jedes Mal am Anfang, so nach den ersten paar Minuten, denkt man, Warum schon wieder? Aber es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich das Schmerzempfinden sein kann, sowohl während des Tattoo-Vorgangs als auch an den unterschiedlichen Stellen des Körpers. Allerdings finde ich, also wenn es wirklich komplett schmerzfrei und, wie soll ich sagen, so mehr oder weniger folgenlos wäre, dann wäre es auch nicht mehr so eine bewusste Entscheidung, sondern dann macht man es mehr so, oh ja, weil ich ja nachher auf die Party gehe, dann lasse ich mir da jetzt noch irgendwie. Das wäre dann fast, also ich würde finden, das wäre jetzt dann mehr so wie Make-up oder sowas.
Ja, okay, aber ein Zwicky wird mir reichen. Also es muss nicht so.
Hängt doch einfach mit zusammen, wie leicht es wieder zu entfernen ist. Ne? Und das ist ja dann auch ein etwas schmerzhafter und langwieriger Vorgang. Ja, noch schmerzhafter und langwieriger als das Tätowieren.
Das kann ich übrigens bestätigen. Ich habe auch ein sehr, sehr altes erst lasern lassen, dann kam was anderes drüber. Das tut tatsächlich noch mehr weh. Also
die
auch
Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber ja, es wird mir als nicht so angenehm geschildert. Ja.
Nee, gar nicht. So, aber jetzt lass uns auf das Thema Recht gucken. Ich habe angefangen, deine Diss zu lesen und natürlich gucke ich als erstes ins Inhaltsverzeichnis und dachte, okay, das sind viele Themen, aber was gibt's denn da bitte im Speziellen zu untersuchen, was du nicht bei allen anderen urheberrechtlichen Konstellationen auch schon so hast. Und ich habe dann drüber nachgedacht, ich bin so ein Freak. Also ich will dann selber überlegen, was könnten denn die Probleme sein? Was fällt mir denn ein? Und dann gucke ich, was du geschrieben hast. Aber ich habe dann lang überlegt und dann dachte ich, okay, offensichtlich auf der Hand liegt alles rund um die Künstlersozialkasse und Finanzamt. Das war mir klar. Und dann dachte ich, ja, aber ganz ehrlich, wo ist das Problem? Es ist ja nur eine andere Art von Leinwand. Also kann ich alles, was für den Maler gilt, für den Tätowierer nicht ganz genau ebenso gelten. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht, welche Schritte ich selbst durchlaufe, wenn ich zum Tätowierer gehe. Und dann dachte ich, okay, der malt ja nicht nur, oder tätowiert nicht nur, sondern manche zeichnen ja sehr aufwendig eine Vorlage. Manche zeichnen komplett frei Hand. Macht das dann einen Unterschied im Vergleich dazu, wenn ich nur Stencils nutze? Weil das hat ja vielleicht eine andere Schöpfungshöhe. Und macht es einen Unterschied, wenn der Stencil, also das ist so eine Art Kopiervorlage, würde ich mal sagen. Ne? Also viele drucken ja auch aus, dann wird das so, wie früher die Abzieh-Tattoos auf die Haut. Für alle, die das
die Matrize, ja.
Genau, die Matrize, ja, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen und dann wird das so nachgestochen. Macht es einen Unterschied? Und tatsächlich bin ich auch auf das Thema gekommen, das du angesprochen hast. Was ist denn, wenn ich mir Bambi tätowieren lassen will oder mir fällt jetzt nichts Blödes ein, ein Schlumpf oder ein McDonald's oder Burger King Zeichen. Warum spricht das überhaupt keiner an, wenn du zum Tätowierer gehst? Du kriegst da ja immer nur dieses Formular, das du ausfüllen musst. Da muss ich eintragen, ja, dass ich keine Drogen genommen habe, keinen Alkohol getrunken, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, dann muss ich unterschreiben, weil es ja auch eine Körperverletzung ist, bla bla bla. Aber rein rechtlich passiert da im Wesentlichen einfach gar nichts. Und was ist denn, wenn ich jetzt ein Tattoo habe und ich mache davon Fotos und stelle die Fotos online oder ich nutze ein Bild von meinem Tattoo, um ein Produkt von mir zu bewerben oder einen Podcast zu bewerben oder was weiß ich? Und macht es dann auch einen Unterschied, ob es ein einzigartiges Tattoo ist oder nicht? Also mir sind dann letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, 1000 Sachen eingefallen, die doch rechtlich problematisch sein können. Nur ist mir nicht ganz klar, wo ist der Unterschied zu einem Maler? Weil wenn du jetzt ein Kunst, also das gibt's ja wirklich, wenn du Kunstwerke in Auftrag gibst, gibt's ja vielleicht auch erstmal einen Entwurf davon, also auch bei Skulpturen oder bei anderen Bildern, um so grob anzuzeichnen, das ist so die Größe, das ist so, machen manche bei Auftragsarbeiten. Wo ist der Unterschied? Haut ist ja auch nur eine Leinwand, außer dass du halt jemanden hast, der dann auch eigene Rechte hat. Also es ist halt keine tote Leinwand, sondern im Idealfall eine, die noch lebt. Ich habe gestern wieder Krimiserien. Also es ist eine lebende Leinwand, das andere ist eine tote Leinwand. Wo ist der Unterschied?
Ja, ich habe da kurz was vorbereitet. Jetzt weißt du, warum es 300 Seiten sind und ich hätte noch viel mehr schreiben können. Es ist einfach so, dass sich das Ganze eben doch ein bisschen unterscheidet und ich finde sogar einzigartig ist. Wie du schon sagtest, es ist ja nur eine Leinwand, aber diese Leinwand ist ein eigenes Individuum mit eigenen Rechten, mit einem Körper, der nicht einfach, in den nicht einfach so eingegriffen werden darf, also obwohl diese Person ja schon mal zugestimmt hat, aber das heißt ja nicht, dass sie dann noch ein zweites Mal damit einverstanden sein muss unter Umständen. Und mit allgemeinem Persönlichkeitsrecht und so weiter, da kann man nicht drüber hinweggehen. Ne? Eine Wand oder eine Leinwand ist halt eine Sache und da gibt's vielleicht eine Eigentümerin, die dann noch irgendwie eine Rolle spielt, aber die Leinwand selber hat keine eigenen Rechte. Und das ist beim Tattoo dann doch ein bisschen anders. Und insofern wundert es mich auch, dass es da noch nie irgendwas gegeben hat, aber es war eben dringend notwendig und deswegen ist es eben nicht genauso gleich wie bei den anderen. Umso mehr wundert mich aber diese Ungleichbehandlung im künstlerischen Bereich. Weil da ist es nämlich tatsächlich so, das ist doch einfach nur Illustration auf einer anderen Grundlage. Ja, ob ich es auf Papier, auf Leinwand, auf einer Wand oder auf Haut mache, warum diese Ungleichbehandlung? Ja, es gibt auch immer noch Leute, die aus dem Album immer das Gleiche und vielleicht gar nicht eigene Vorlagen und so weiter. Oder da kommt jemand mit einer Zeichnung an und dann sticht der das oder so. Aber wie du schon sagtest, es gibt da Leute, die sind hochkünstlerisch unterwegs, die ewig an irgendwelchen Vorlagen arbeiten oder sogar das Ding aus dem Kopf auf den Körper zeichnen und dann stechen, also quasi ohne Vorlage oder diese existiert nur im Kopf. Das ist doch in jedem anderen Bereich künstlerisch. Das hat doch Schöpfungshöhe. Warum denn bitte bei Tattoos jetzt ausgerechnet nicht? Nur weil die mit so einer elektrisch angetriebenen Maschine arbeiten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist denn dann der Bildhauer künstlerisch tätig? Der haut doch nur mit so einem Hammer und Beitel oder sowas auf dem Stein rum. Ne? Also ich verstehe diese Ungleichbehandlung nicht und da wollte ich dann auch ein bisschen beitragen, um vielleicht mal das Bild in den Köpfen, was leider häufig immer noch da ist, fürchte ich eben, ja, wieso, die stechen doch da nur irgendwelche Vorlagen, pausen die doch nur ab und so, das ein bisschen gerade zu rücken.
Ja, und das finde ich, muss man mal erklären für Menschen, die sich damit eben noch nicht befasst haben. Also einfach, um das nachvollziehen zu können. Weil das gibt die, gerade wenn du bist im Urlaub am Strand unterwegs. Ja, und dann hast du ja so die kleinen Bütchen, die haben wirklich, gibt's noch, habe ich gesehen im Urlaub, diese Hüllen. Und ich meine jetzt nicht die, wo du dann das Abziehbildchen kriegst, sondern auch die Tattoo-Buden. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass in den 80ern und 90ern genauso auf Mallorca sehr viele in Herzen springende Delfine entstanden.
Der Klassiker, ja. Rose, Delfinstern. Ja.
Irgendwie sowas. Aber es gibt Menschen, die sind so unglaublich künstlerisch begabt. Und einer, ich habe auch viele verschiedene Tätowierer, einer meiner Tätowierer ist so ein Mensch. Der war Bühnenbildner bei der Oper. Und der hatte ganz oft Bühnenbilder zu zeichnen. Da kriegte der ein Foto in dieser Größe. Und dann haben die gesagt, so, mach das in groß. Und der kann das. Und auch die Vorlage für diesen kompletten Arm war ein einzelnes, verblichenes Bild von einer Rose in dieser Größe. Und da wird überhaupt noch nicht, der wird gar nicht vorgezeichnet. Der hat zwei Farben von Filzstift. Dann muss ich den Arm drehen, bewegen, machen. Dann werden die Muskelstränge markiert, damit er ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wie sich das Motiv mitbewegt. Wenn du den Arm mitbewegst, das wird dann so gemacht. Und dann ein paar Linien. Das ist alles. Und dann fängt der an. Der guckt auch dann nicht nochmal auf das Bild, das ich ihm mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wie der Mensch das macht. Und dann zu sagen, das hat keine Schöpfungshöhe, das entzieht sich jeglichem, ja. jeglichem Verständnis.
Ja, also ich habe ja auch nun sehr viele Leute kennengelernt und das sind häufig begnadete IllustratorInnen, ne? Die können einfach super gut zeichnen und auf welcher Grundlage die das jetzt machen, kann doch keinen Unterschied machen. Ja? Dass sie das mit Haut, also im Gegenteil, das ist doch eher noch ein Plus, weil Leinwand und Papier sind ja mehr oder weniger immer gleich. Da ist es vielleicht noch der Stift oder sowas, die Strichstärke, was auch immer, ein Unterschied. Aber das an den Körper anzupassen, ja? Weil Kundin möchte das ja vielleicht dann doch nicht mehr am Oberschenkel, sondern jetzt doch lieber an der Wade, was auch immer. Ich muss es an die Hautbeschaffenheit anpassen. Oder ich kriege vielleicht auch einfach nur Stichworte. Ja? Mal mir eine Möwe mit einer Strickmütze auf dem Skateboard. So. Und dann machen die das und zwar in ihrem Stil. Ja? Die haben halt wie ein Comiczeichner ihren Stil. Die sind ja im Grunde auch Comiczeichner teilweise. Ich habe ganzen Arm mit Pippi Lang, mit Astrid Lindgren-Figuren. Von einer Tätowiererin, die halt in ihrem Stil tätowiert. Ich habe den gesehen und fand den gut und habe gesagt, hier, von dir hätte ich gerne hier was aus dem Astrid Lindgren-Universum, meine Lieblingsfiguren. Und warum, auf Papier wäre das natürlich Kunst, natürlich mit Schöpfungshöhe ausgestattet. Warum denn bitte auf Haut nicht? Gerade wenn es Unikate sind, die es nur für, in diesem Fall mich als Kunden, einmal gibt.
Ja. Sehe ich genauso. Da fiel mir, als du gerade gesagt hast, ja, muss ja auch an die Beschaffenheit der Haut und so angepasst werden, fiel mir dieses Meme ein, das so viral gegangen ist. Hast du bestimmt auch gesehen auf Instagram. Da soll der Tätowierer einfach nur einen geraden Strich tätowieren. Und natürlich wird die Haut straff gezogen, damit sie nicht so sich mitbewegt. In der Sekunde, wo er den Strich loslässt, ist es eine Beule, also eine Kurve und kein gerader Strich. Aber tatsächlich ist das,
glaube ich, so, wie du immer stehst. Genau, das ist wichtig. Man muss gucken, wie das in unterschiedlichen Körperpositionen aussieht, das Tattoo.
Absolut. So, das ist aber, glaube ich, für viele, die uns jetzt zuhören, noch alles sehr abstrakt. Vielleicht können wir deswegen noch so ein paar Spannungsfelder skizzieren, beziehungsweise nicht wir, sondern du, denn du hast ja die Disc geschrieben. Was sind denn so die häufigsten Spannungsfelder, die sich ergeben zwischen Persönlichkeitsrecht des Tattoo-Trägers und des Künstlers als Urheber? Weil das fiel mir tatsächlich relativ schwer, dann zu überlegen, was können die Spannungsfelder sein. Mir fiel dann natürlich ein, analog zu anderen Kunstwerken, die Veränderung, die Vernichtung. Aber das ist ja wahrscheinlich nichts, was tagtäglich häufig als Rechtsfall bei einem landet. Aber was sind so die wichtigsten Spannungsfelder?
Also da hast du schon den Finger in die Wunde gelegt. Natürlich, Menschen möchten sich verändern, möchten ihren Körper verschönern und irgendwann finden sie es vielleicht auch nicht mehr so toll. Möchten sie das alte Tattoo nicht mehr haben und möchten ein neues oder sowas. Und dann ist die Frage, dürfen sie das überhaupt? Oder zerstören sie dann ein Kunstwerk? Oder es ist völlig normal, ich habe mein neues Tattoo, das möchte ich natürlich auch meinen Freundinnen und Freunden zeigen. Also fotografiere ich es ab und stelle es auf Instagram oder sowas. Darf ich das eigentlich? Ja, das ist doch im anderen Bereich Fotografie etc. auch nicht anders. Darf ich jetzt vielleicht das Tattoo, was dieser Tattoo-Artist da für mich entworfen hat, das hat er doch für mich gemacht und das habe ich auch bezahlt, dann darf ich das hier vielleicht auch auf Sticker drucken oder mich damit filmen lassen und jetzt bin ich plötzlich Tattoo-Model und mein ganzer Körper ist von einem Tätowierer gestaltet und jetzt verdiene ich Geld damit. Und dann sagt er vielleicht, Moment, also du bist jetzt ja gebucht, durchaus auch wegen dem, was ich da entworfen habe. Und als ich den Preis für deine Tattoos kalkuliert habe, da habe ich vielleicht nicht daran gedacht, dass du damit Geld verdienen willst, sondern ich dachte, du willst einfach nur deinen Körper verschönern. Also du siehst, da gibt es durchaus das ein oder andere Problem, über das man mal nachdenken könnte.
Und der Witz ist, wäre es ein Kunstwerk, das du dir an die Wand hängst, wären alle rechtlich gleich genau auf diesem Thema drauf. Mhm. Und da sagt man ja, das ist ja jetzt ihr Tattoo. Also kann sie ja mitmachen, was sie will. Das ist ja immer so der erste Gedanke, den ganz viele dazu haben. Und das finde ich sehr spannend. Spannend finde ich natürlich die Frage der Vernichtung oder Veränderung, weil da wäre ich ja jetzt auch vielleicht in eine Urheberrechtsverletzung reingerannt. Kannst du da nicht, wobei, Gott, das ist in den 90ern, in einem Tattoo-Studio, da lief der Schäferhund frei rum. Da kann man gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, ich war ganz jung. Und so stolz.
Keine Handschuhe wahrscheinlich.
Nee, aber vor mir saß der Hund auf dem Stuhl.
Schön, auch, so, ja.
Ja, und gerade 18 und da denkst du halt überhaupt nicht über irgendwas nach. Zumal, wenn du vorher die Eltern nicht gefragt hast. Entschuldigung, Mama.
Na, ja, natürlich nicht, genau. Also meine Mutter hat es auch Monate später entdeckt. Und das ist aber irgendwie was Dunkles am Arm. Ja, genau. Sorry, Mom.
Was hast du gesagt? Hast du einfach gesagt, sorry, Mom?
Nein, ich habe ihr das gezeigt. Und hier, guck mal, das sieht doch schön aus und überhaupt. Ja, ich war ja auch schon ein bisschen älter.
Ja, ich nicht. Und ich habe im Reflex, ich kann ganz schlecht lügen, ich habe im Reflex gesagt, ja, das ist nur Henna, kennst du doch. Es war halt mega bunt.
Das hält aber so lange und gut.
Naja, wie gesagt, es war ein Reflex und ich bin echt ein schlechter Lügner. So, wir waren gerade dabei, Tattoos zu entfernen. Kannst du nicht irgendwie davon ausgehen, also jetzt mal einfach Parallelwertungen in der Laiensphäre, weil ich bin ja kein Urheberrechtler, wenn der Tätowierer zu dir nichts sagt, wenn du da bist, da würden die meisten ja davon ausgehen, dann ist das sowas wie konkludente Einwilligung?
Also letztlich ist das auch zusammengefasst tatsächlich das Ergebnis, zu dem ich komme. Zudem wird man in der Praxis feststellen, dass den meisten Tattoo-Artists das auch entweder relativ egal ist oder sie damit rechnen. Ich bin auch der Meinung, sie müssen damit rechnen, denn ich meine, allein dadurch, dass du das Tattoo haben willst, hast du ja schon gezeigt, dass du deinen Körper gerne veränderst. Und das kann ja wieder passieren. Damit müssen Tattoo-Artists rechnen. Eine Ausnahme kann es vielleicht sein, wenn das so ein erklärtes Kunstprojekt ist. Ja, es gibt ja auch Kunstprojekte, wo Menschen als tatsächlich Kunstwerk fungieren. Sei es, dass sie sich tatsächlich mehrmals im Jahr in Ausstellungen, in Museen ausstellen lassen oder dass auf ihrem Körper ein Kunstwerk entstanden ist, was dann abfotografiert wurde. Da sollte man dann vielleicht als Tattoo-Artist/Künstler eine entsprechende Vereinbarung treffen, dass mindestens vielleicht vorher, wenn ich dann 20 Jahre später das entfernen lassen möchte, nochmal Bescheid gesagt wird. Ne? So ähnlich wie bei der Rechtsprechung zu Kunstwerken in Gebäuden, die abgerissen werden sollen, dass dann nochmal kurz vorher Bescheid gesagt wird oder so. Ne? Aber letztlich wird man nicht verhindern können, dass ein Mensch sich ändern möchte und dann eben das Tattoo vielleicht nicht mehr haben möchte. Damit muss man einfach rechnen. Aber wenn es tatsächlich allen bekannt ist, bewusst ist, dass es ein Kunstwerk ist und dass da das wichtig ist, dann vielleicht mal vorher Bescheid sagen. Und dann sollte man sich vielleicht auch als Tattoo-Artist entsprechend absichern.
Genau, das war nämlich der Punkt. Und ich würde jetzt das rechtlich auch anders bewerten und ich bemühe jetzt wieder den Vergleich. Es muss auch einen Unterschied machen, ob das der Delfin ist oder ob du dir von dem Künstler ein wahnsinnig aufwendiges Wanna-Do machen lässt. Auch jetzt keine Kleinigkeit, sondern wenn das wirklich irgendwas ist, sagt der Künstler, das wollte ich immer schon, total ausgefallen, was weiß ich, ganzer Rücken. So. Und es ist ja häufig, das machen die Künstler ja auch unterschiedlich, bei Warner Dose kriegst du ja dafür, dass er es machen darf, sagt er dann meistens auch dazu, so, will aber Fotos machen, will die auch veröffentlichen und das steht halt auf seiner To-Do-Liste, zahlst du ja häufig eben nicht den Tagessatz, bei manchen auch gar nicht, das kommt ja drauf an. Da würde ich die Situation rechtlich schon ein bisschen anders bewerten wollen, als wenn ich da hingehe und sage, Motiv Nummer 3.
Ja, natürlich. Also Schöpfungshöhe ist natürlich ausschlaggebend, sonst haben wir gar keine Anwendbarkeit des Urheberrechtsgesetzes. Es muss ja ein Werk sein und das wird es natürlich nicht immer sein. Aber das ist dann wieder, wie wir vorhin schon sagten, in anderen Kunstbereichen ja auch nicht anders. Also nicht jeder Strich auf dem Blatt Papier ist ein Kunstwerk und das ist bei Tattoos natürlich genauso. Also wir müssen Schöpfungshöhe haben und dann wird das Ganze relevant. Aber bislang war darüber eben so gar nicht nachgedacht worden. Und das fand ich so ein bisschen stiefmütterlich vernachlässigt. Das muss doch mal durchgedacht werden.
Bin ich auch. Was würdest du denn sagen, wer macht sich rechtlich denn weniger Gedanken deiner Erfahrung nach? Sind es eher die Kunden oder die Tätowierer? Weil ich habe das Gefühl, es macht sich überhaupt keine rechtlich Gedanken. Außer es geht was beim Motiv schief und du bist dann hinterher unglücklich damit. Dann, ja, da kenne ich auch einige Fälle.
Ja, das ist noch ein ganz eigenes Thema, ja.
Genau, aber beim Aufsuchen des Tätowierers, wie gesagt, du kriegst ja dieses komische Kurzformular, da kommt dann vielleicht noch die Chargennummer von der Nadel und so, aber das war's ja im Wesentlichen. Da ist ja keine Vereinbarung über gar nichts getroffen. Aber machen sich jetzt eher die Kunden oder die Tätowierer oder beide gleich schlecht?
Also mittlerweile machen sich zumindest einige Tattoo-Artists durchaus mal Gedanken. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich mal immer einen Vortrag gehalten habe auf einer Convention oder sowas und darüber sensibilisiert habe. Oder weil sie eben vielleicht auch selber eine Hochschulausbildung haben. Da gibt's ja auch immer mehr, die auch diesen künstlerischen Anspruch haben und die das einfach wissen möchten und ja, vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also Kunden habe ich irgendwie so noch gar nicht gehört. Könnte vielleicht mal so im Promi-Bereich sein oder so, aber ich fürchte, da wird nicht so viel drüber nachgedacht. Mehr mittlerweile bei Tattoo-Artists, die eben einen richtigen Anspruch haben.
Ja, ist ja auch wichtiger, ne? Das sind ja die Urheberrechte innehaben. Lass uns das Ganze noch mal so ein bisschen mit Leben füllen und ein paar Fälle rauspicken. Ich habe mich natürlich bei dir auch umgeguckt, weil ich habe da ein paar wirklich, also es gibt nicht viele, und du musstest häufig nach Übersee gehen, aber ich habe ein paar wirklich spannende Fälle bei dir gefunden, mir ein paar rausgepickt. Und vielleicht magst du da ganz kurz erklären, was das Problem war. Ich habe einen Fall bei dir gefunden, Basketballprofi und Computerspiel.
Ja, da haben wir den tätowierten Promi, bekannter Basketballspieler, der in Software in einem Computerspiel einfach abgebildet wird, ne? Mit seinen Tattoos, lebensgetreu, also genau die Tattoos, die er auch wirklich hat, an den richtigen Stellen. Und das ist heutzutage bei der hochauflösenden Grafik ja auch alles gut zu erkennen. Und ich kann mir auch in Menüs auswählen, irgendwie den Spieler und vielleicht was für Trikots er trägt. Und da stellt sich mir doch automatisch die Frage, Mensch, die zahlen doch auch Lizenzgeld für die Erwähnung von irgendwelchen Automarken oder sowas. Warum sollte denn das jetzt bei Tattoos anders sein? Die können ja auch nicht irgendwelche geschützten anderen Kunstwerke in ihren Spielen einfach so zeigen, ohne Lizenzen zu bezahlen. Ja, und da gab es tatsächlich auch Tätowierer in den USA, die gegen große Spieleunternehmen da geklagt haben. Während dann aber zum Beispiel auch der Spieler selbst sagte, Moment, ich habe dafür bezahlt, das ist Teil meiner Person, meiner Persönlichkeit geworden. Und dann darf ich natürlich auch das Äußere meines Körpers lizenzieren an diese Spielefirma. Es gab auch Kinofilme, bei denen das passiert ist, ne, wo Tattoos eine Rolle spielten. Und das sind Fälle, die meiner Meinung nach jederzeit in Deutschland passieren könnten, die einfach in den USA zuerst aufgeploppt sind. Und da ist die Frage wirklich, gibt es da eigentlich zwingend die Möglichkeit, das zeigen zu dürfen, weil das jetzt zu der Person gehört oder nicht? Hätte nicht vielleicht doch nachgefragt werden müssen. Ist es zwingend, die Tattoos abzubilden oder nicht? Plötzlich hat Messi in einem bekannten Fußballspiel ein Langarmtrikot, damit man seine tätowierten Arme nicht mehr sieht. Also da war sich der Spielhersteller vielleicht doch nicht ganz so sicher, ob er das darf.
Ach, das ist ja spannend.
Ja. Also der Fall ist für die Tätowierer in dem Fall nicht so gut ausgegangen. Das mag aber auch daran gelegen haben, dass die Tattoos jetzt nicht so mega, wie soll ich sagen, mit Schöpfungshöhe ausgestattet waren. Das waren halt so Letterings, also Schriftzüge, Stern, Geburtsdaten der Kinder oder sowas. Es gab noch einen anderen Fall, da ging es, ich glaube, um ein Wrestling-Spiel. Da hat die Tätowiererin gewonnen in den USA, Catherine Alexander, weil einfach der tätowierte Wrestler, glaube ich, aber auch auf dem Titelbild des Spiels drauf war. Und das ist natürlich dann noch eine andere Verletzungsintensität. Ne? Da ist das Spiel ja, quasi auch damit verkauft worden. Ich kann natürlich auch das Argument nachvollziehen, ey, die Spiele werden nicht wegen der Tattoos gekauft. Ja gut, aber dann könnt ihr sie ja auch weglassen. Ne? Also das wie mit den Automarken, ihr wollt ja gerne das Auto Mercedes nennen und dann zahlt ihr an Mercedes ja auch eine Lizenzgebühr oder Bulli oder was weiß ich an VW. Und das mit den Tattoos, ja, also es gibt mittlerweile Spielergewerkschaften in den USA, die ihren Mitgliedern empfehlen, wenn ihr euch tätowieren lasst, dann macht eine schriftliche Vereinbarung, dass ihr das zeigen dürft. Ne? Kommt natürlich auch darauf an, ob die Person schon prominent war, als ich sie tätowiert habe oder nicht. Ja, weil wenn das nun mal LeBron James ist, der sich tätowieren lässt, dann weiß ich, dass der bekannt ist, dann bin ich vielleicht doch damit einverstanden. Aber wenn das ein College-Spieler ist, der noch nicht berühmt ist und dann erst berühmt wird, ja, dann habe ich es vielleicht nicht eingepreist und dann müssen wir vielleicht auch nochmal reden.
Das wäre nämlich jetzt gerade meine Anschlussfrage gewesen, ob du das Problem nicht hättest einfach lösen können. Klar, wenn du weißt, derjenige ist prominent, dann, aber du musst auch dann so eine Vereinbarung ja griffbereit haben. Also ja, man sollte sich auf sowas vielleicht einfach vorbereiten. Ist ja auch in Deutschland nicht ausgeschlossen, weil es gibt ja auch für die Playsee die ganzen FIFA-Spiele.
Zum Beispiel, genau.
Und da würde ich ja auch sagen, inzwischen sind eher die nicht tätowierten Spieler in der Unterzahl. Also ich habe jetzt keine Zahlen dazu da, das wäre aber jetzt so mein Eindruck. Und es gab noch einen ganz schönen Fall, wieder ganz anders gelagert. Und den hätte ich mir nicht ausdenken können. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das ein rechtlicher, also dass das ein echter rechtlicher Fall sein kann. Und zwar hat ein Fotograf eine Tätowiererin verklagt, weil sie ein fotorealistisches Motiv gestochen hat. Und zwar ein Bild, das von ihm stammt.
Richtig. Also das ist ein Thema, wo, glaube ich, noch Musik drin ist oder noch reinkommt, weil natürlich auch die Fotografinnen und Fotografen darauf aufmerksam werden. Also wo nehmen die Leute ihre Vorlagen her? Die kommen mit irgendwas und der ein oder andere Tätowierer denkt dann vielleicht auch nicht drüber nach und sticht eine fremde Vorlage, weil es soll ja unbedingt dieses Foto sein und man möchte ja auch Umsatz machen. Und dann ist es eben nicht vielleicht von der tätowierten Person selber angefertigt, sondern wie in diesem Fall ein weltberühmtes Foto, dummerweise. Miles Davis, ganz ikonisches Foto, war auch auf dem Cover von irgendwelchen Jazzzeitschriften und so weiter. Und die Tätowiererin hat sich sogar damit auf ihrem Studio-Account ablichten lassen bei Instagram, wie sie das Bild als Vorlage neben dem halbfertigen Tattoo hat. Also ist es völlig eindeutig, dass das ihre Vorlage war. Und dann ist es ja fotorealistisch. Das heißt, es soll möglichst identisch aussehen wie das Foto. Also nicht in ihrem Stil, nicht abgewandelt, sondern nein, fotorealistisch. Und das ist ein Problem. Denn das ist ja eine Vervielfältigung. Das ist auch eine Verbreitung meiner Meinung nach. Es gibt dann ja ein weiteres körperliches Exemplar davon sozusagen. Ja, und dann stellt sie es auch noch ins Internet. Dann haben wir noch eine öffentliche Zugänglichmachung. Also da haben wir diverse Urheberrechtsverletzungen, diverse urheberrechtliche Nutzungsrechte, die da benutzt werden. Und in ihrem Fall hat sie ja auch noch, wie gesagt, auf ihrem gewerblichen Account damit Werbung gemacht. Also das ist ein Problem meiner Meinung nach. Das ist nicht so ohne weiteres erlaubt, denn das Foto wird ja unstreitig verwertet.
Also da sind ja Kettenprobleme möglich. Jetzt stell dir mal vor, Manuel Neuer, das ist der Erste, der mir einfällt, geht hier zu einem Tätowierer, völlig unwahrscheinliches Szenario, aber egal. Er geht hier zu einem Tätowierer und lässt sich fotorealistisch ein Foto von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow. Und dann bist du ja richtig am Arsch. Was war das, Disney? Ja. Dann der Fotograf.
Johnny Depp auch noch Persönlichkeitsrecht, vielleicht am eigenen Bild.
Johnny Depp.
Gut, das würde abgetreten haben, wahrscheinlich für den Film, aber ja.
Wahrscheinlich, vielleicht aber auch nicht. Und jetzt wird Manuel Neuer abgelichtet und kommt mit dem Tattoo in das nächste FIFA. Geil.
Ja, spannend. Also dafür habe ich an die Disc geschrieben. Leroy Sané hat, glaube ich, auf seinem Rücken ein Tattoo mit Leroy Sané. Also der hat sich selber auf dem Rücken. So wie Steve-O, der hat auch irgendwie sein Porträt auf dem Rücken von Jackass, der Typ.
Ich weiß, habe ich gesehen und ich hatte dazu sehr, sehr viele Fragen. Und ich glaube, er muss eine Wette verloren haben.
Ja, ja.
Oder? Jetzt ja, mal so ganz ehrlich.
Spaß nicht, ja.
Das ist,
okay, Stilkritik auch erledigt. Ja.
Genau, haben wir das auch. Und ich habe aber noch ein schönes, das wird wahrscheinlich, da habe ich den Fall nicht im Kopf, aber ich habe die Headline gelesen, eine Tätowiererin, und das ist ja schon hoch angesetzt, hat Netflix verklagt.
So, ja, genau. Tiger King, wir alle erinnern uns mit Schaudern oder auch vielleicht lustigen Gegrinse an diesen Typen, der diesen Großwildkatzenpark in Oklahoma hatte und mittlerweile im Gefängnis sitzt wegen irgendwelcher Mordkomplotte oder sowas. Auf jeden Fall, das war ja auch so zur Corona-Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen war es ja auch so ein großer Erfolg, weil viele Leute viel Zeit hatten. Unter anderem auch eine Tätowiererin, ich glaube in Florida. Und die hat dann, weil Studio geschlossen und so weiter, mehr oder weniger aus Langeweile, ich glaube, ihrem Mann diese ikonische Figur, dieses Tiger King, irgendwie auf die Wade gestochen. Und dann waren sie so stolz darauf, dass sie das dann auch, ich glaube, auf Instagram veröffentlicht haben. Und bei der zweiten Staffel von Tiger King hat Netflix so quasi ja die Rezeption der ersten Staffel in der Öffentlichkeit wiedergegeben am Anfang. So ein paar Sekunden lang hier Schlagzeilen da und dann unter anderem auch so eine verschiedene Kacheln mit allen möglichen Sachen, die vom Tiger King gemacht wurden, Memes und so weiter. Und auch dieses Tattoo, weil das war ja auf Instagram, ne? Und da sagte nun die Tätowiererin, haha, ihr habt mit eurer Millionenserie da jetzt quasi mein geistiges Eigentum verletzt. Ihr hättet mich fragen müssen und jetzt hätten wir gerne viel tausend Geld. Und hat die also wegen Urheberrechtsverletzung irgendwie auf irgendwelche Millionen verklagt, USA halt. Und Netflix hat dann gesagt, Moment mal, also im Grunde hast du ja unser geistiges Eigentum da kopiert und gut, jetzt vielleicht nicht Geld verdient, weil das war ja für ihren Mann und so weiter, aber trotzdem, du hast damit ja auch Werbung für deinen Shop gemacht und so. Und zwischenzeitlich wurde dann die Schadensersatzforderung, glaube ich, auch von 2 Millionen auf irgendwie 50.000 runtergeschraubt, oder, aber ihr war nicht so erfolgreich auf jeden Fall. Also, aber es ist ein kurioser Fall, ja.
Aber vor allem, weißt du, das ist ja wieder Vorzeigebeispiel für absolut unnötig. Also es wäre doch, ganz ehrlich, wie geil wäre es gewesen, Netflix hätte einfach kurz über den Account angefragt, wir würden gerne, sagst du doch sofort, ja, und könnt ihr bitte meinen Accountnamen, also dass
der
sichtbar
ist. Berühmt.
Ja, und alle wären fein damit.
Man kann da aber auch natürlich über Zitatfreiheit und Co. oder, naja, Beiwerk vielleicht nicht, aber es war ja irgendwie, weiß ich, 20 oder noch mehr Kacheln gleichzeitig irgendwie für 3 Sekunden eingeblendet oder sowas. Ne? Das ist ja auch nicht so die Mega-Exploitation jetzt oder sowas. Das war ja, ja, ein Bericht darüber, wie das in der Öffentlichkeit rezeptiert wurde.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Konstellation und weit weg von dem, was einem als erstes so einfällt, eben mit Finanzgericht oder...
Ja, aber aus dem Leben, ne? Und das war für mich so der Beweis, das ist jederzeit auch in Deutschland möglich. Und dann müssen wir doch mal gucken, wie man sowas dann behandeln würde, auch wenn es noch nicht so viele Fälle vor Gericht gab. Aber es muss ja irgendwie dann mal, ja, abgehandelt werden, wenn sowas aufploppt. Ja. Denn mittlerweile kam das auch in meiner Praxis vor, dass solche Fälle kamen. Hier, da hat jemand mein Tattoo kopiert. Darf der das?
Ja, das ist halt das Problem, wenn du nicht selbst schon eine Motividee hast. Das machen ja viele. Dann wird gescrollt. Du machst einen Screenshot und sagst, das da ist geil, das will ich auch haben.
Mhm. So. Und dann kommt der Kunde an mit diesem Ding und ja, mache ich dir. Aber man könnte ja auch mal drüber nachdenken, wo hat er die Vorlage her? Also ich habe sie nicht gemacht. Muss jemand anders gemacht haben. Ich glaube, er hat sie auch nicht gemacht. Also, ne, da war doch was. Urheberrecht und so. Kennst du?
Ja, aber deswegen hältst du ja auch Vorträge und sensibilisierst. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass Tattoo-Künstler häufig sehr stiefmütterlich behandelt werden, was es für Problemkonstellationen geben wird. Und eigentlich finde ich ja immer Finanzgericht nicht so spannend, außer Finanzgericht Münster. Liebe Grüße, super cooler Social-Media-Account. Aber es gibt ein Urteil, da müssen wir drüber sprechen, weil das ist ein ganz besonderes Urteil und du hast dich auch sehr drüber gefreut. Finanzgericht Düsseldorf, erzähl.
Ja, durfte ich vertreten den Fall. Ein Tattoo-Artist war zunächst, weil macht man ja so, gewerblich angemeldet. Hatte also ein Gewerbe angemeldet, hat dann natürlich auch Gewerbesteuer zahlen müssen und so. Nach ein paar Jahren hat er sich aber gedacht, Moment mal, meiner Meinung nach bin ich künstlerisch tätig und dann bin ich Freiberufler und dann möchte ich keine Gewerbesteuer mehr zahlen, hat also sein Gewerbe abgemeldet und das fand das Finanzamt natürlich nicht so toll. Die haben dann gesagt, nö, also du warst einmal Gewerbe, immer Gewerbe so ungefähr und überhaupt da so mit Maschinen irgendwie, das ist ja handwerkliche Tätigkeit sozusagen. Wir wollen weiterhin Gewerbesteuer von dir haben und dagegen ist er dann vorgegangen, natürlich erfolglos. Der Widerspruch wurde also abgelehnt. Ja, dann muss man ja gleich klagen. Ne? Dann muss man zum Finanzgericht und ist jetzt nicht so mein Terrain. Ich bin kein Steuerrechtler oder so, aber hatte A, Verständnis für ihn und B, konnte ich mich da ja so ein bisschen reinarbeiten. Ne? Wir sind Studium Generale, wir können ja alles, wenn wir uns so irgendwie reinarbeiten können. Und es war jetzt in diesem Fall ja auch nicht so mega kompliziert. Jedenfalls haben wir dann ordentlich Material eingereicht. Da war ich natürlich ein bisschen vorbereitet, dank meiner Arbeit an der Dissertation. Und außerdem konnte mein Mandant ja auch ordentlich was vorweisen. Also wir haben dann halt Werkproben eingereicht, ne? Dass das eben nicht hier Album, Stern, Delfin, Rose und so weiter, sondern künstlerisch anspruchsvoll. Und das Finanzamt meinte dann noch, ja, der ist ja nur Auftragsdienstleister da, die Kunden sagen ihm, was sie wollen und dann macht er das und so. Und so ist es eben gerade nicht, sondern der macht Wannadoos und Customs. Ne? Also er zeichnet was und das kann dann eine oder einer erwerben und kriegt es dann gestochen. Oder eben die Geschichte mit den Stichworten, hier die Möwe mit der Strickmütze auf dem Skateboard und dann macht er das in seiner Ausdrucksform, in seiner Figuren- und Formensprache. Und es kam zur Verhandlung, Mandant war dabei, das wollte ich auch gerne, weil ich weiß ja, dass in den Köpfen immer nur dieser alte Kram drin ist mit Album oder von der Wand und so. Und er konnte ihnen das wirklich gut erklären, wie er das macht. Und dass ja die Kunden natürlich sagen dürfen, wie sie es haben möchten und wo sie es haben möchten, aber dass die künstlerischen Freiräume er nutzt und nicht die Kunden mit Vorlagen zu ihm kommen oder sowas. Und das hat das Gericht übrigens in großer Besetzung, ne, 3 Berufsrichter plus noch 2 Laienrichter dabei, das hat die offenbar überzeugt. Ja, auf das Argument, ja, das könne ja, wenn, dann höchstens Kunsthandwerk sein, weil Kunst ist ja zweckfrei. Ne? Das hat ja niemals, darf er keinen Zweck haben. Und Tattoos haben ja den Zweck, den Körper zu verschönern. Und dann kann es keine Kunst sein. Ja?
Aber ein Gemälde hat doch im Zweifel den Zweck, meine Wohnung zu verschönern, oder nicht?
Meine Worte. Genau das. Welche Kunst ist denn wirklich völlig zweckfrei? Und ich bin auch der Meinung, dass dieses Argument mit der Körperverschönerung, das kann man nicht als Zweck werten im kunsthandwerklichen Sinne. Weil Kunsthandwerk, das sind halt Gegenstände des Alltags, Handelswaren, die zusätzlich noch verschönert werden, damit sie ein bisschen ansprechender aussehen. Ja? Die haben einen Hauptzweck, den sie erfüllen, egal wie sie aussehen. Und dann werden sie zusätzlich noch verschönert. Der Alessi-Wasserkocher oder der Nussknacker aus dem Erzgebirge oder sowas, die halt besonders schön aussehen, weil da jemand gut schnitzen kann. Aber Nüsse knacken tun sie, egal wie sie aussehen oder Wasser kochen.
Alles mit dem Red Dot Design Award.
Ja. Kunsthandwerk und Industriedesign oder sowas, die haben einen Hauptzweck und zusätzlich werden sie noch verschönert. Aber Tattoos haben nur den Zweck zu verschönern. Da gibt es keinen weiteren Hauptzweck. Und sie sind auch keine Handelswaren, die man handeln, kaufen und verkaufen kann, sondern die werden halt einmal gestochen und idealerweise bei künstlerisch anspruchsvollen Tattoos für eine Person als Unikat einmal angefertigt.
Also diese Zweckargumentation überzeugt mich überhaupt nicht im Vergleich mit allem anderen.
Das Finanzgericht Düsseldorf ja auch, also unsere Argumentation überzeugt, dass die Verschönerung des Körpers alleine nicht ausreicht und dass das nicht als Zweck im Sinne von Kunst kann nur zweckfreie oder bildende Kunst kann nur zweckfreie Kunst sein, dass es da nicht gewertet werden kann. Und das Finanzgericht hat dementsprechend entschieden, dass, weil unser Mandant eben auch künstlerische Freiräume in ausreichendem Maße selber wahrnehmen kann und nicht irgendwie an Worte seines Mandanten, Entschuldigung, seines Kunden zwingend gebunden ist, sondern selber die künstlerische Entscheidung treffen kann, dass er freiberuflich tätig ist und keine Gewerbesteuer mehr zahlen darf. Das ist natürlich kein Freibrief für jeden Tattoo-Artist jetzt in Deutschland. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Aber meiner Meinung nach ist es ja nicht direkt ein Dammbruch, aber es ist ein Fortschritt, denn es gab bisher keine einzige Entscheidung, die so ausgegangen ist, jedenfalls im Tattoo-Bereich. Und meines Erachtens ist es auch auf andere Kunstbereiche durchaus übertragbar, wobei die vielleicht auch gar nicht so eine große Problematik mit der Anerkennung haben. Da ist das Finanzamt vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß nicht, freigebiger oder jedenfalls also offener, weil sie wissen, oh ja, das ist ja Kunst, ne, hier so Gemälde oder sowas. Aber Tattoo, das ist wieder das mit der Ungleichbehandlung. Ja, die arbeiten ja mit Maschinen und die kupfern ja nur irgendwas ab oder sowas. Das ist immer noch in den Köpfen drin. Und die verweisen dann auch immer auf die gleichen Aufsätze aus irgendwelchen steuerrechtlichen Zeitungen oder sowas. Und der Fortschritt, dass es mittlerweile ganz viele Tattoo-Artists gibt, die eine Hochschulausbildung haben, die künstlerischen Anspruch haben, das ist da irgendwie noch nicht so angekommen. Und da ist es jetzt eben ein Fortschritt, dass das jetzt langsam, und das fand das Gericht, glaube ich, auch interessant. Also man hat richtig gemerkt, dass die total, ich will nicht sagen, sie haben an seinen Lippen gehangen, aber die fanden das interessant, mal was anderes. Und das hat sicherlich auch geholfen, dass sie sich da mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt haben. Und sie haben sich wirklich ausführlich damit beschäftigt. Sie war gut begründet, die Entscheidung. Und es wurden auch keine Rechtsmittel eingelegt. Das ist rechtskräftig geworden.
Ja, und was für ein schöner Erfolg für dich.
Klar, ja noch. Hat mich sehr gefreut.
Ganz ehrlich, das ist doch geil. Und jetzt kannst du ja demnächst immer auf das selbst erstrittene Urteil und auf die Diss. Siehe auch, Riek.
Ich kann mich ständig selber zitieren, ja, herrlich.
Ja, komm, das ist schon irgendwie ein bisschen nett. Und vor allem, alle anderen haben jetzt ja auch so einen Fall haben, aber auch überhaupt keine andere Wahl, als jetzt auch immer dich zu zitieren, weil es außer dir nichts gibt. Finde ich.
Ja, das ist natürlich eine Aufforderung zum Tanz, ne? Die sollen sich ja damit auseinandersetzen. Und vielleicht habe ich auch an der einen oder anderen Stelle Quatsch geschrieben. Das soll ja nur die Diskussion anregen. Und ich hoffe ja, dass jetzt ganz viel mehr Literatur entsteht. Das kann ja nur helfen, den ganzen Bereich mal ein bisschen zu beleuchten und voranzubringen.
Unbedingt. Ich finde es aber phänomenal, dass du da so ein Pionier bist. Ich finde sowas immer mega spannend. Und jetzt lass uns doch noch so ein bisschen serviceorientiert, weil du bist ja so unglaublich tief in der Materie drin, Lars. Wenn du jetzt so 3 ultimative rechtliche Tipps, müssen ja nicht lang sein, einmal für Kunden, einmal für Künstler.
Also wir hatten ja sogar schon so ein bisschen was, ne? Also gerade so bei diesen anspruchsvollen Tätowierungen sollte man sich als Artist vielleicht mal Gedanken machen, wenn es nicht sowieso schon erfolgt ist, dass man gleich Foto davon macht und im Einverständnis mit dem Kunden da irgendwie das auch postet und speichert und so weiter, dass man sich da irgendwie rechtlich absichert. Gerade wenn man sehr mit künstlerischem Anspruch unterwegs ist, gibt es ja auch Tätowierungen, die über mehrere Körper gehen und so weiter, die so ein richtiges Kunstprojekt sind, da sollte ich vielleicht doch mal drüber nachdenken, dass ich dann mit den Betroffenen auch irgendwas schriftlich vereinbare, dass, falls sie das dann da irgendwann nicht mehr haben wollen, dass ich dann vorher nochmal davon Aufnahmen, Skizzen, was auch immer machen kann, wie in anderen Kunstbereichen auch. Für Kunden natürlich, hey, guckt euch an, was die Leute machen, und zwar nicht nur auf Instagram. Ja, ich bin auf Conventions gegangen, habe mir angeguckt, wie die Leute da arbeiten. Filter und Co. können doch halt sehr viel, sehr gut aussehen lassen. Hängt natürlich auch damit zusammen, was man möchte. Also ich bin ja eher so ein Bold-Will-Hold-Typ. Ich habe keine Farben außer Schwarz und Grau und Weiß am Körper. Und bei mir darf die Linie eher ein bisschen dicker sein. Fineline ist nicht so mein Ding, weil ich nicht so überzeugt bin, wie das dann in 20, 30 Jahren aussieht. Aber das kann jeder halten, wie er möchte. Aber guckt euch an, wie die Leute in echt sozusagen tätowieren, und achtet unbedingt auf die Hygiene. Das ist vielleicht nicht so der mega rechtliche Hinweis, aber das kann vielleicht auch viel Haftungsfälle von vornherein irgendwie ausschließen. Guckt euch an, was die Leute vorher gemacht haben. Idealerweise kennt ihr vielleicht auch Leute, die sich schon bei denen haben tätowieren lassen. Checkt auf Red Flags und so weiter. Sobald ihr euch da unwohl fühlt, nee, dann bitte sofort aufhören. Gar kein Problem, also es soll zumindest kein Problem sein, dass man dann eben sagt, nee, sorry, entweder ich fühle mich heute nicht oder nee, ich habe da dann doch kein Vertrauen, bitte nicht irgendwas durchstehen oder so, außer natürlich, ja gut, Schmerzen sind natürlich da. Ja, das ist so das, was mir so spontan einfällt, ohne jetzt in die Litanei abzugleiten, aber das ist so, glaube ich, das Wichtigste. Wie gesagt, Sensibilisierung, ich arbeite dran. Denkt daran, wenn Leute mit irgendwelchen fremden Vorlagen kommen, ob ihr euch wirklich da unter Umständen eine Urheberrechtsverletzung ans Bein binden wollt. Wenn jemand mit einer fremden Vorlage ankommt, die ist auf jeden Fall nicht von euch. Und wenn der Typ sagt, ja, das habe ich selber gezeichnet, also würde ich nicht unbedingt drauf vertrauen. Ist natürlich schwierig, gegenüber so einem Kunden zu sagen, bist du dir sicher sozusagen. Aber wenn ihr dann ein schlechtes Gefühl habt, ich meine, ich würde ja vielleicht dann doch nur stechen, was ich wirklich selber entworfen habe. Das ist so mein Tipp, aber ja, manchmal ist natürlich auch die Hose näher als die Jacke. Da muss man, manche Leute müssen ja auch Geld verdienen, aber dann sich eine Urheberrechtsverletzung ans Bein zu binden, ist keine langanhaltende Strategie.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das waren doch jetzt ganz, ganz gute Tipps, finde ich. Und das mit der Convention kann ich bestätigen. So habe ich einen meiner Tätowierer, liebe Grüße an Bohmann, gefunden, weil ich da nämlich auch ganz gern vorher gucke, weil ich vertraue nämlich diesen Bildchen auf Social Media überhaupt nicht, zumal du nicht immer siehst, du siehst dann vielleicht noch eine Hand mit der Maschine und dann steht Done by und dann ist der Künstler getaggt, aber du weißt das ja gar nicht. So, ich würde das schon vorher auch gern mal sehen. Und daher, das ist ein guter Tipp. Abgesehen davon, auf welcher Convention trifft man dich demnächst? Weil du hast gesagt, du hast ja auch auf Conventions schon Vorträge gehalten. Sieht man dich demnächst auf einer?
Also das nächste ist wahrscheinlich Body Modification Exchange in Berlin. Das ist eine Convention, wo auch viel Piercer und so weiter. Also alles, was mit Body Modification zu tun hat. Tätowierer natürlich auch, aber auch eben viel, viel Piercing und so weiter. Das ist fast ja so ein europäisches Treffen irgendwie. Da habe ich schon häufiger Vorträge gehalten und das finde ich immer ganz toll. Auch wenn nicht jedes Piercing so mein Ding ist, aber die Menschen sind total nett und ich gucke mir das alles gerne an, auch wenn ich es vielleicht selber nicht haben möchte oder sowas. Das ist ja auch jedem immer freigestellt. Aber es ist einfach eine ganz tolle Community und da macht es eben Spaß, die Leute zu sensibilisieren und über Rechte aufzuklären. Das ist mir echt, echt wichtig, weil man sieht richtig, wie die Augen aufgehen, so, ne? Was man alles so als UrheberInnen an Rechten hat, das wissen die halt meistens gar nicht. Oder wie man eine Marke anmeldet, wie man Designs schützen kann, wenn man Schmuck gestaltet für Piercing oder sowas. Und da freue ich mich immer, den Leuten ein bisschen, ja, was beibringen zu können und sie zu empowern.
Ich bin Anwältin und ich habe beim Weglasern keine Sekunde, auch nur annähernd, mal theoretisch, das war klar, in dem Fall völlig wurscht, aber ich habe keine Sekunde ein rechtliches Problembewusstsein gehabt. Hätte ich auch beim Überarbeiten nicht. Hatte ich auch nicht, weil ich habe Tattoos, die sind alt und dann lässt du, gerade wenn du so ein Sleeve machen lässt, das ein oder andere nochmal bisschen anders neu gestalten.
Das gehört ja auch zur Branche. Also sei es Cover-Ups, sei es Last-Overs oder sowas. Das machen die ja selber. Insofern wird man häufig, meistens argumentieren können, damit musstest du rechnen. Das war dir doch klar. Menschen verändern sich, Menschen wollen was Neues. Du stichst selber Cover-Ups oder Blast-Overs. Dann weißt du, dass sowas gemacht wird. Aber wenn es eben dieses eine Lebenswerk ist, ja, dann sollte man vielleicht doch mal darüber nachdenken, dass man vielleicht da eine Vereinbarung trifft oder sowas.
Ja, finde ich einen guten Hinweis. Was ich jetzt natürlich wissen muss, Convention hatten wir abgehakt. Wenn du nach Berlin fährst zur Convention, könnte sein, dass das Ding im Huxleys ist, ne?
Nee, das ist Weißensee. Oh, wie heißt denn das noch?
Ja, weiß ich auch nicht. Aber die Convention sind drauf.
Ja, und dann irgend so ein Name. Ja, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Sorry, Blackout.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Peter Edel. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Genau. Peter Edel. Mhm.
Wenn du da bist, dann sag vorher Bescheid, weil dann komme ich nämlich auch mal vorbei. Wahrscheinlich komme ich sowieso vorbei, wir werden es sehen.
Ja,
und
gerne.
Jetzt, bevor wir Richtung Ende marschieren, was war das mit Ötzi?
Ötzi war tätowiert und zwar nicht nur ein bisschen. Der hatte über 60 Tätowierungen, hat man festgestellt. Natürlich noch nicht ganz so professionell, das waren eher so Ruß- oder Schmutztätowierungen. Ob selbst beigebracht oder von jemand anderem, ist natürlich unklar. Aber einige WissenschaftlerInnen sind der Meinung, aufgrund der Platzierung, dass er offenbar so eine Art Heilsglauben vielleicht hatte, weil das war so an Stellen, wo er vermutlich wegen Rheuma, Gicht oder was auch immer Schmerzen gehabt haben muss. Und ja, wie gesagt, nicht wenige. Und das beweist mal wieder hier, wie alt war er, 5000 Jahre, dass das schon immer ein Thema war bei Menschen, ja, dass es schon immer da war.
Super spannend. Ötzi wollte ich natürlich sprichwörtlich nicht liegen lassen. Den mussten wir jetzt mitnehmen. Bevor wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie kommen, Lars, den drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Man könnte jetzt meinen, es geht heute natürlich um Lieblingskünstler, Lieblingsstil, Lieblingsmotiv. Fände ich aber jetzt, nachdem wir so viel über Tattoos gesprochen haben, fast ein bisschen lame.
Das könnte ich mich auch in die Nesseln setzen, wenn ich da irgendjemanden jetzt hier so bevorzugen würde oder nee, genau, viel zu gefährlich. Es gibt so viele tolle KünstlerInnen und Künstler.
Und Mandanten vielleicht auch gleich beleidigt, die Künstler beleidigt, aber man sieht sich immer zweimal. Deswegen Lieblingsort, da kannst du nicht viel falsch machen.
Ja, ich bin schon seit meiner frühesten Kindheit immer nach Schweden gefahren. Ich bin total gerne in Skandinavien, vor allen Dingen in Småland, ne, Astrid Lindgren und so. oder auf Öland, dieser langgezogenen Insel, also einfach irgendwie Wald, Ruhe, Meer und so weiter. Das, ja, das ist so mein Ding. Ich fahre auch gerne mal nach Mallorca. Bin auch froh, wenn ich wieder weg bin. Aber ich könnte jederzeit, jeder Jahreszeit kann ich nach Schweden in den Wald.
Ich war letztes Jahr das erste Mal da. Allerdings nur 3 Tage Durchreise mit dem Motorrad Richtung Norwegen. Und ein bisschen, wenn wir dieses Jahr auch wieder durch Schweden fahren. Ich fand es unglaublich schön. Und wir hatten auch das Glück, war auf der Fähre nicht viel los, es war unterwegs nicht viel los, es war, wenn du Nebenstraßen fährst, eben durch die Wälder, herrlich. Ich fand es echt richtig schön.
Ich bin mal mit dem Bulli genau zur Sommersonnenwende zum Polarkreis gefahren. Da wird es ja nicht dunkel, da ist es so hell wie bei uns am Vormittag oder so um Mitternacht. Und das ist auch ein einzigartiges Erlebnis, die Mitternachtssonne zu sehen, kann ich nur empfehlen. Allerdings, Vorsicht Mücken. Also die Mücken sind da brutal.
Das ist das Problem. Das geht ja so Ende Juni, Juli. Mhm. Ist in Norwegen genau dasselbe Problem. Deswegen müssen wir etwas eher fahren. Und Ziel ist Nordkap. Ich bin gespannt, ob es klappt auf dem Motorrad. Ja, ist ja ein Stückchen.
Und immer schlechtes Wetter da oben.
Ja, und ich war letztes Jahr, dachte ich noch, oh bitte, bitte, bitte nicht so schlechtes Wetter. Ich mag das nicht. Ich fahre nicht so gern bei Regen. Sagen wir es so. Nach Tag 3 war in Norwegen Regen überhaupt kein Problem mehr. Das war dann einfach Regen. Was willst du machen? So ist es dann. So, Bulli ist kein Sport, aber vielleicht machst du auch einen anderen Sport. Was ist dein Lieblingssport?
Ja, ich bin Baseballspieler. Also hier mit Keule und Ball und Handschuh und so weiter. Das
mit der Keule. Okay.
Ja, ja, genau. Habe ich Ende der 80er angefangen. Vorher habe ich ein bisschen Basketball gespielt, aber da bin ich doch körperlich etwas herausgefordert mit 1,73. Ja, und Baseball ist einfach mein Ding. Ich bin jetzt zwar auch nicht der Mega-Beste oder sowas, aber ist einfach der Sport, bei dem ich hängen geblieben bin. Jeder kann den entscheidenden Punkt machen. Jeder ist mal am Schlag. Jeder steht mal im Feld und so weiter. Finde ich sehr schön. Und es ist auch ein relativ berührungsfreier Sport. Also es gibt nahezu keinen Körperkontakt, also auch keine Fouls oder sowas. Ja, man kann sich mal so beim Ticken oder sowas berühren, aber ansonsten, ja, mein Ding. Und ich weiß, mega kompliziert, sieht's von außen aus, aber wenn man erstmal drinsteckt, total faszinierend.
Also ich weiß gar nicht, ich finde halt, also ich beschäftige mich nicht mit Baseball. Also es wirft halt einer, der andere haut drauf und dann musst du schnell rennen. Ich finde nicht, dass das so kompliziert
wird. Genau. Man wirft den Ball, man schlägt den Ball, man fängt den Ball. Aber es kann auch mal langweilig aussehen, weil der wirft und dann wirft er wieder und dann schlägt er, aber trifft nicht und dann wirft er wieder. Und, oh, jetzt hat er getroffen, zack, dann wird er gefangen. Oh, ja, okay, aber nur Homeruns wäre auch langweilig. Also ja, wenn man, wie gesagt, ein bisschen drinsteckt und so die Feinheiten sieht, dass das also so ein Nervenkampf ist zwischen dem Werfer und dem Schläger und so, dann ist das, kann einen das schon ganz schön packen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man da nicht so den Einblick hat, dass es irgendwie komisch und merkwürdig und langweilig aussieht.
Ja, ich denke, Hollywood weiß es recht gut. Also den Nervenkitzel.
Die Filme sind sehr gut, ja.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so... Aber spielst du im Verein und regelmäßig?
Ja, ja,
oder?
Ja, jetzt mehr so alte Herren. Und bei den... Wir haben ein 2. Bundesliga-Team, da helfe ich ein bisschen aus, damit die Jüngeren spielen können und nicht alles irgendwie organisatorische selber machen müssen und so. Ein bisschen dabei bleiben. Ja, das macht Spaß. Und ja, ich treffe mich eben mit meinen alten Herren dann ab und zu mal. Und dann wird ein bisschen gehauen und geworfen und so weiter.
Bisschen gehauen und geworfen. Finde ich spannend. Hatte ich auch noch nicht im Podcast. So, und jetzt dein Lieblingsfahrzeug. Ist es am Ende der Bulli?
Ja, so mit einer Träne im Auge habe ich leider nicht mehr. Nee, der ist einfach weggerostet. Der ist uns unterm Hintern weggerostet. Immer noch mein Traum, wieder mal einen zu haben. Aber ansonsten bin ich begeisterter Moped- und Rollerfahrer. Ich habe 200er Vespa, 40 Jahre alt, also auch schon eine betagte Dame. Mag ich einfach gerne. Und dann habe ich auch noch eine Schwalbe. Also das war mein Einstieg in die Rollerszene oder Moped-Szene. Gab es ja mal relativ günstig, mittlerweile wieder hochgehandelt und so. Ja, ich mag die Dinge einfach. Die wurden gebaut, um zu halten. Die sind unzerstörbar. Man kann alles relativ leicht reparieren. Keine Elektronik oder sowas, nur so Elektrik. Und entweder ist es kein Zündfunke oder kein Sprit und leicht auch unterwegs zu reparieren, finde ich genial. Das kann ich noch überblicken. Macht mir Spaß, dann auch mal nach so einem Tag in der Kanzlei einfach die Hände ölig zu haben und da einfach nur irgendwie sinnbefreit rumzuschrauben. Und ja, mit Glück funktioniert es dann am Ende wieder. Und ja, das ist auch so mein Ding irgendwie. Blechroller.
Bist du in der Gang?
Nee, das nun nicht. Aber wir treffen uns ab und zu mal zum Fahren und anrollern, abrollern und so weiter. Und ja, ein bisschen Lärm machen und blaue Luft. um zwei
Tage. Ich musste nämlich sofort, ich weiß allerdings nicht, was das für...
Also ich habe auch einen Mofa übrigens hier, falls du das meinst, so mit der Jeansweste und so und Aufnehmen.
Wer war das denn? Da war doch, kennst du das mit Thorsten Sträter?
Nee, den Name sagt mir natürlich was, aber ich weiß
nicht. Aber der hat mal, weiß nicht, Sträter zu Besuch oder Sträter besucht oder irgendwie so. Und da hat er immer so, ja, faszinierende Menschen getroffen. Und da eben auch so eine Gruppe Jungs, Herren, die hatten, aber ich weiß nicht mehr, was es für Fahrzeuge waren. Also auch irgendwie eher so total aufgemotzte Mofas oder was. Und die hatten richtig Clubkutten und so.
Ja. Das sind garantiert irgendwelche Mofa-Leute, die mit irgendwie so 25, 30 km/h durch die Gegend gondeln. Ja, das sind wir dann doch ein bisschen
nicht,
zu langsam. Aber ich habe mir doch mal eine gekauft, einfach weil ich als Jugendlicher nie eine haben konnte und durfte und so weiter. Und ja, jetzt habe ich eben zwei Roller und einen Mofa.
Ja, es ist so. Und ich hatte direkt so das Bild wegen Sträter vor Augen, weil ich fand das so einen netten Beitrag.
Mit Foxschwanz und Jeansweste.
Ja. Du dann nee, mit den Vespa-Jungs über die, aber es wäre irgendwie nett, oder? Denk mal drüber nach.
Ich habe so eine englische hier Wachsjacke, so wie Steve McQueen früher da, so ein Ding und ja, auch näher drauf. Ja,
herrlich. Auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug oder mehrere schöne Fahrzeuge. Mhm. Lieber Lars, ich fürchte, das war's schon. Es hat riesig Spaß gemacht, mit dir über Tattoos zu sprechen, über die rechtlichen Probleme. Ich habe ja schon die Disc gelesen, aber es ist irgendwie nochmal netter, wenn einem das so im Gespräch präsentiert wird. Ich glaube, da war auch für alle Lauscher da draußen einiges dabei. Und da sind mehr mit Tattoos dabei, als man so glaubt. Von daher, ich danke dir sehr. Hat riesen Spaß gemacht. Noch ein Hinweis an euch da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos und vielleicht auch ab und an mal für ein Urteil zu Tattoos, wenn Lars wieder was gerockt hat vor Gericht, auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, folgt mir und Lars auf allen Social-Media-Kanälen, verlinke ich euch in den Shownotes. Und das ist das wichtige Stichwort. Alles, worüber wir gesprochen haben, die Seite von Lars, die Diss und seine Kanäle verlinke ich in den Shownotes. Lars, es war mir ein Fest.
Die Zeit verging wie im Flug. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und bin ein bisschen erschrocken, weil ich hätte noch gekonnt, ne? So wäre es jetzt nicht gewesen. Aber den Rest dann in Berlin auf der Convention, würde ich sagen.
Ja, genau, super.
Ich danke dir, bis dahin. Ja.